Ja, einen wunderschönen guten Abend. Franz Josef Sepanz, ich danke dir ganz recht herzlich. Wir sind jetzt gerade mit der Aufnahme neu gestartet und wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr, Franz Josef Sepanz von der Verfassungsgebenden Versammlung aus der Steiermark. Wir starten jetzt mit der zweiten Sendung unserer Live-Programm und da heißt es EU-Volksbegehren. Inge Rauscher haben wir da, dann haben wir den Herrn Wohlmeier bei uns und den Herrn Schramm bei uns. Und ich sage einen wunderschönen guten Abend. Erstmal Inge Rauscher, schön. Erstmal frohes neues Jahr an alle drei, die mir jetzt gegenüber sitzen und überreiche einfach mal das Mikrofon, EU-Volksbegehren, Parlament und viele Dinge, die wir hörten im Internet. Und ich sage herzlich willkommen.
Ja, ich sage auch herzlich willkommen allen Hörern und Aktivisten sozusagen von Radio OKI-Talk. Wir freuen uns sehr, dass wir heute an diesem Jahresanfangstag zu Ihnen sprechen dürfen. Ich muss aber etwas vorausschicken. Wir sind ja alle Bürgerinitiativen, die ehrenamtlich das alles machen. Und es war leider ausgeschlossen, eine eigene Vorbereitung für die heutige Sendung zu machen, sodass das keine Ansprache in dem Sinn ist, wie es der Herr Bundespräsident macht, sondern es ist halt einfach ein Bericht über den Status des Volksbegehrens jetzt und was der tiefere Grund dafür ist und die Ziele im Hinblick auf ein anderes Österreich, als wir es heute haben. Und ich hoffe, dass Sie dafür Verständnis haben und werde halt ein bisschen anfangen zum Erzählen. Zwei Kollegen vom unabhängigen Personenkomitee des Austritts aus der EU sind heute auch hier bei mir, Herr Professor Dr. Heinrich Wohlmeier und Herr Helmut Schramm. Und die werden dann ein bisschen fortsetzen. Wir sind ja ein Team, einige davon sind eben heute da, alle natürlich nicht. Und unser derzeitiger Status im Parlament des Volksbegehrens, der beschäftigt uns eben arbeitsmäßig so, dass wir jetzt das ganz spontan machen. Und zwar haben wir am 3. Dezember die erste Sitzung des Verfassungsausschusses zum EU-Austrittsvolksbegehren hinter uns gebracht. Zu dieser Sitzung hat sich das Parlament über 3 Monate Zeit gelassen. Sie hätten schon längst Sitzungen im Detail zum Volksbegehren machen können, haben das aber verabsäumt. Und so war das die erste Sitzung. Und da war die Tagesordnung derartig undemokratisch. 77 Minuten hätten die Parlamentarier sprechen dürfen, inklusive von ihnen bestellten Experten. Wir hätten gar keinen Experten stellen dürfen. Und ich selbst als Bevollmächtigte des EU-Austrittsvolksbegehrens hätte genau 13 Minuten sprechen dürfen. Also das kann man ja nicht als eine Behandlung des Volksbegehrens bezeichnen, sondern eigentlich als eine Selbstbeweihräucherungsveranstaltung des Parlaments. Und das konnten wir natürlich nicht hinnehmen und haben in einer sehr begründeten Protesterklärung diese Sitzung zu Beginn gleich verlassen. Wir glauben, es war der richtige Schritt, denn jetzt gibt es doch eine weitere Ausschusssitzung, die wird am 26. Jänner stattfinden, ist öffentlich. Und da können jetzt unsere Experten auch sprechen. Und auch wir als Bevollmächtigte des Volksbegehrens können ausführlicher dieses Anliegen von immerhin über einer Viertelmillion österreichischen Bürgern darlegen. Wir hoffen, dass die Parlamentarier sich jetzt wirklich beschäftigen damit und nicht nur eine Alibi-Veranstaltung machen. Vielleicht können wir dann zur Weiterentwicklung des Volksbegehrens auch noch sprechen. Ich möchte aber zunächst ein bisschen, verstehe gut, du hältst prima, danke. Ja, ich möchte aber zuerst ein bisschen sagen, warum überhaupt Austritt aus der EU? Was wäre dann in Österreich in der Zukunft anders? Am wichtigsten ist uns, dass wir dann wieder ein eigenes Land werden, ein eigener Staat, selbstständig. Und das ist ja die Voraussetzung für auch eine Demokratie. Wenn wir so wie derzeit von nicht gewählten Funktionären aus Brüssel, die vorwiegend Lobbyisten internationaler Großkonzerne darstellen, regiert werden, und das ist ja der Fall, dann kann man nicht mehr von einem selbstständigen, freien und schon gar nicht neutralen Österreich sprechen. Das wollen wir wieder werden. Und das ist ja der Grund, einer der Hauptgründe für diese Bemühungen um den Austritt aus der EU. Übrigens ist es in Österreich das erste Land, in dem es den Bürgern von unten gelungen ist, diese Forderung Austritt aus der EU so weit zu bringen, dass der Staat ganz offiziell dieses Volksbegehren über seine Institutionen laufen lassen musste. In keinem anderen europäischen Staat, EU-Staat, müsste man richtigerweise sagen, ist das bisher gelungen. Und wir können oder wollen auch allen Unterschreibern, 261.056 waren es Ende Juni, ganz herzlich für ihre Zivilcourage danken. Jetzt warten wir darauf, dass die Abgeordneten im Parlament eben nicht nur EU-Hörige sind, sondern auch noch das Volk vertreten werden. Das wird die Arbeit der nächsten Monate und auch Jahre werden. Vor allem geht es uns darum, die Neutralität wieder zurückzugewinnen. Wir hätten dann wieder ein neutrales Österreich, ein immerwährend neutrales Österreich, wie es ja in unserer Verfassung steht. Wir bräuchten nicht mehr Kriegshandlungen mittragen, wie es die EU an der Seite der NATO schon seit Jahren jetzt macht, beginnend vom Irakkrieg, vom Afghanistankrieg, in Nordafrika, jetzt auch in Syrien. Man denke an die Situation in der Ukraine auch die Sanktionen gegen Russland. Das sind alles Dinge, die ein freier, neutraler Staat nicht mehr mittragen muss, selbstverständlich nicht. Und wir haben dann die Möglichkeit, eine eigene Außenpolitik für unser Land wieder zu betreiben. Das ist ein wesentliches Ziel des Ganzen. Es ist ja nicht so, dass wir deshalb ausgeschlossen wären in irgendeiner Weise vom Rest der Welt. Das wird immer so hingestellt. Wir bleiben nach wie vor Mitglied des Europarates, der ja ein politisches Gremium ist, in dem ein Meinungsaustausch aller europäischen Länder möglich ist und auch gemacht wird. Wir bleiben Mitglied der OECD und auch der Welthandelsorganisation, sodass also keine Rede sein kann davon, dass wir beispielsweise keine Exporte mehr durchführen könnten und ähnliche Schauermärchen, die man so oft hört. Wir hätten dann die Möglichkeit, der EFTA wieder beizutreten. Das wäre ein vernünftiger Schritt, den wir auch vorschlagen. Also der Handel könnte über diese Institutionen ganz normal weiterlaufen. Und wir hätten dann vor allem den großen Vorteil, den wir jetzt nicht haben, dass das Bestimmungslandprinzip dann im Handelsbereich wieder eingeführt werden kann und nicht so wie derzeit das Herkunftslandprinzip. Das heißt, wir können dann juristisch darauf bestehen und auch in der Praxis natürlich, das ist dann auch judizierbar, dass alle Waren, die nach Österreich herein importiert werden, nur zu den Bestimmungen hergestellt werden dürfen, die auch bei uns gelten. In sozialer Hinsicht, in arbeitsrechtlicher Hinsicht und vor allem auch in ökologischer Hinsicht. Das heißt, die Billigimporte minderer Qualität mit ausbeuterischen Produktionsweisen, die derzeit massenweise aufgrund der EU-Mitgliedschaft nach Österreich hereinströmen, die können wir dann unterbinden. Und das ist doch, glaube ich, ein ganz entscheidender Vorteil für die Zukunft. Wir bräuchten natürlich dann auch nicht das TTIP, das CETA und so weiter Abkommen, die Freihandelsverträge der EU mit den USA mittragen, denn wir sind ja dann nicht mehr Vertragspartner, weil Vertragspartner ist ja die EU mit den USA und mit Kanada und das wären wir dann nicht mehr. Damit würden diese Verträge automatisch für Österreich nicht in Kraft treten können. Wir haben dann die Möglichkeit, wieder Grenzen zu haben, eigene Grenzkontrollen, sowohl für Waren als auch für Menschen. Dazu wird der Herr Professor Wollmeier dann noch einiges Näheres sagen. Wir wären bei einem Austritt aus der EU automatisch auch draußen wieder aus dem Euratom-Vertrag. Das soll man auch nicht vergessen. Gerade für uns als Umweltschützer ist das ein wesentlicher Punkt. Österreich hat eine Volksabstimmung gehabt und die Atomenergie abgelehnt. Und über die EU-Mitgliedschaft sind wir trotzdem jetzt wieder voll dabei. Wir zahlen jährlich zig Millionen Euro für die Förderung der Atomenergie. Und das über diesen Euratom-Vertrag, der Teil des EU-Vertrages ist. Und das würde sich automatisch wieder aufhören, wenn wir die EU verlassen. Ein wesentliches Ziel für uns, auch wenn man so will, vielleicht ein bisschen philosophisch gesehen, ist die regionale Wirtschaft, die Nahversorgung, die mittelständische Wirtschaft, die Bauern, eine bäuerliche und keine industrielle Landwirtschaft zum Nutzen der Umwelt sowieso, aber auch der Menschen hier bei uns. Es ist einfach die Herrschaft der Großkonzerne und der Großmächte durch die EU-Mitgliedschaft massiv verstärkt worden, vor allem auch durch die Urteile des Europäischen Gerichtshofes, des EuGH, der seit Jahrzehnten immer den Großproduzenten Recht gibt und verunmöglicht immer mehr eine mittelständische, kleinstrukturierte Lebens- und Arbeitsweise. Das ist aber menschengemäßer für uns alle und das wäre die Chance, die wir dann eben bei dem Austritt aus der EU haben. Natürlich müssen wir die auch wollen. Das ist auch eine Frage der Bewusstseinsbildung der eigenen Bevölkerung, an der wir im Übrigen auch seit vielen Jahren aufklärerisch tätig sind durch unsere Zeitschrift Wegwarte und auch durch unsere Internetseite natürlich. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch sehr viel mehr unbedingt zur Einleitung sagen muss. Ich kann mich ja vielleicht nachher dann auch wieder melden. Vielleicht noch zum Parlament. Jetzt, dass vielleicht die Hörer von OkiTalk unter Umständen auch hinkommen zu dieser nächsten Ausschusssitzung. Die wird, so wie es aussieht, jetzt schon sehr interessant werden. Und zwar ist die eben jetzt genau am Dienstag, am 26. Jänner von 11 bis 13 Uhr. Im Saal Römisch 6 im Parlament, dem sogenannten Budgetsaal. Man geht beim Haupteingang hinter der Pallas Athene hinein. Bitte zeitgerecht hinkommen. Es wird ein großer Andrang sein und unbedingt auch einen amtlichen Lichtbildausweis mitnehmen. Sonst werden Sie nicht hineingelassen. Und zunächst, glaube ich, für den Anfang wird es vielleicht einmal genügen von meiner Seite her, und darf das Wort an Herrn Professor Dr. Heinrich Wohlmeier weitergeben, der neben mir sitzt. Er hat langjährige Führungsfunktionen im Industrie- und Agrarbereich inne gehabt, ist auch wissenschaftlich tätig und auch als Buchautor und hat das überparteiliche Personenkomitee für das EU-Austrittsvolksbegehren tatkräftigst unterstützt. Und hat auch noch einen kleinen Bergbauernhof in der Nähe von Lilienfeld, den er mit seiner Familie zusammen betreibt. Bitte, Heinrich.
Ja. Na, ich bin mit Eisen den Berg heruntergegangen und freue mich, dass Sie mir zuhören. Aber ich glaube, wir sollten einige Dinge ansprechen, die ganz einfach drücken. Das ist das Thema Arbeitslosigkeit. Das ist das Thema finanzielle Plünderung und das ist das Thema Einfrieren der jetzigen, nicht zukunftsfähigen Gesellschaftsordnung. Ich möchte mit der Arbeitslosigkeit beginnen. Das, was die EU und vielleicht schicke ich noch voraus, dass ich ein ganz fulminanter Befürworter der EU war, dass aber diese EU derzeit in ihren ursprünglichen Idealen verraten und missgestaltet wird. Und ich glaube, um das geht es, wenn ich mir nur den Kommissionspräsidenten, den derzeitigen, ansehe, der in Wirklichkeit nur der Hochfinanz dienlich ist, wie ein Vasall. Aber bleiben wir bei der Arbeitslosigkeit. Wir haben eine steigende Arbeitslosigkeit und zwar deshalb, weil wir erst am Beginn der Vollautomatisierung stehen. Sie sehen das in allen Bereichen von der Industrie bis zu den Handelsunternehmen und den Banken. Das heißt, wir brauchen eine vollkommen neu strukturierte Arbeitsmarktpolitik. Und was macht die EU? Sie sagt, wir geben den Banken billiges Geld und diese werden dann den Industrie- und Handelsunternehmen billige Kredite geben und dann werden Arbeitsplätze entstehen. Das ist gerade zynisch dumm, denn in einer massiven Konkurrenzsituation bedeutet jede Ausrüstungsinvestition in der Regel eine Erhöhung der Produktivität und das Freisetzen von Arbeitskräften. Das heißt, der Rationalisierungseffekt ist in der Regel größer als der Kapazitätserweiterungseffekt. Das heißt, was derzeit getan wird, schafft Arbeitslosigkeit. Und dann können Sie in den Nachrichten hören, wir haben Wirtschaftswachstum, aber dennoch steigt die Arbeitslosigkeit. Wir die Freiheit wieder, dass wir den Arbeitsmarkt selbstständig gestalten können. Die zweite Sache ist die finanzielle Plünderung und die de facto Aufgabe der Demokratie. Es werden Ihnen alle Parlamentarier, wenn Sie ehrlich sind, bestätigen, dass etwa 80%, wenn nicht mehr, der Gesetze, der Normen nur mehr durchgewunken werden. Sie sind in Brüssel vorgegeben. Und das bestätigen Ihnen die Landtage, das bestätigt Ihnen der Nationalrat, der Bundesrat. Und nun müssen Sie fragen, wie sind denn diese Normen zustande gekommen? Demokratisch? Nein, sie wurden von der Kommission in Abstimmung mit den Großinteressen geschaffen und dann als rechtsverbindlich den Staaten überbunden. Das ist eigentlich unerhört. Wir haben dadurch unsere Parlamente de facto entmachtet. Und ich habe unlängst einem Hofrat der NÖ-Landesregierung gesagt, stimmt das, was ich sage? Mehr als 80% der Gesetze werden durchgewunken. Sagte ich, ja, leider ja. Sage ich, nun, da könnte eigentlich jemand auf die Idee kommen, dass man euch alle einsparen kann, weil ihr ja zu nichts mehr da seid. Worauf er schockiert gesagt hat, so könnte ich das doch nicht sehen. Ich sagte, ich muss es aber so sehen und der einfache Bürger wird es auch demnächst so sehen, wenn wir ihn darüber aufklären. Ich möchte eine EU haben, in der die Isländer mit ihrer direkten Demokratie, die Schweizer mit ihrer Demokratie und auch die Norweger Platz haben, die jetzt in der EFTA sind. Und da ist wahrscheinlich die Lösung, und das habe ich auch in meinem vorletzten und letzten Buch sehr genau dargelegt, ist die Lösung wahrscheinlich eine vertiefte EFTA, die den fairen und freien Handel garantiert, die die internationale Zusammenarbeit garantiert, die aber nicht die Nationalstaaten aushebelt. Das war, glaube ich, der Demokratiepunkt, aber zum Finanziellen. Die Entmachtung der Parlamente, denn das Hoheitsrecht aller Parlamente ist die Budgethoheit. Und diese haben wir de facto aufgegeben. Und zwar wurde das verpackt in wunderschöne Gesetze, die haben geheißen Stabilitätspakt und ähnliches. Und nun ist es so, gemäß dem Sixpack und Twopack, wie es im Jargon heißt, müssen wir unsere Budgets bis zum Spätsommer melden. Die werden in Brüssel durchkorrigiert. Ich habe mit Beamten des Wissenschaftsministeriums gesprochen, habe gesagt, kommt sie auch dran? Ja, sie bessern sogar an Details herum. Und im November dürfen wir dann, spätestens im November, ohne etwas ändern zu dürfen, diese Budgets durchwinken. Das ist eigentlich ungeheuerlich. Und da macht man uns derzeit vor, dass wir noch Budgethoheit hätten. Das wäre das Erste hinzu im Finanzbereich. Aber das viel Wichtigere ist, dass sie uns über das EFSM, das ist die European Financial Stability Facility, wie man es genannt hat, also die Stabilitätsfazilität, haben sie uns schon Haftungen überbunden, die unerträglich sind, wenn sie schlagend werden. Und das Ganze wurde damals verpackt in einen wunderschönen Namen, nämlich Zahlungsbilanzstabilisierungsgesetz. Und ich habe die Abgeordneten gefragt, na, wisst ihr, was da drinnen steht? Natürlich, Zahlungsbilanzstabilisierung, das ist was Gutes. Und haben keine Ahnung gehabt, dass drinnen in Wirklichkeit unerträgliche Haftungen stehen. Das war das Erste. Aber nun kam die Draufgabe, das ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus. Das ist eine super Behörde, die uns binnen Wochenfrist zu hunderten Milliarden Zahlungen verpflichten kann. Eine Institution, der zugestimmt wurde, die immun ist, das heißt, keine Rechtsverfolgung ist möglich, weder international noch national. Die Dokumente sind geheim, ebenso die Sitzungen. Es geht in Wirklichkeit um eine errichtete Finanzdiktatur. Und jetzt spielt noch etwas mit. Über die Basler Abkommen und die Richtlinien der Europäischen Zentralbank werden derzeit die finanziellen Nahversorger schlicht umgebracht. Wenn Sie mit den lokalen Bankern reden, ob das Raiffeisenbanken sind oder ehemalige Volksbanken, dann werden die Ihnen sagen, wir bekommen so viele Vorschriften, dass wir eigenes Personal anstellen müssen, um diese Vorgaben zu erfüllen, diese Regulative, wie man sagt. Und ums eigentliche Geschäft können wir uns nicht mehr kümmern. Und dann wird uns der mangelnde Ertrag vorgeworfen. Statt dass wir rationalisieren können, müssen wir den Verwaltungsapparat aufblähen. Und wir haben Vorschriften, dass wir kaum jemanden im lokalen Bereich noch Kredite geben können. Das heißt, es wird die kleinstrukturierte gewerblich-industrielle Wirtschaft, wie es Inge Rauscher gesagt hat, schlicht auch von dieser Seite her ausgehebelt. Und mir hat ein Bankdirektor gesagt, wir haben alle Angst vor der Revision und haben alle Angst, dass wir zur Kasse gebeten werden. Und zwar muss ich Ihnen dann noch etwas sagen. Das Bankensanierungsgesetz, das beschlossen wurde, das die meisten nicht kennen, ist eine so, für einen Juristen, und da bin ich auch, eine so unerhörte Norm. Es kann nämlich eine Bank auf Verdacht zugesperrt werden, ohne dass ein Rechtsmittel dagegen besteht, ohne dass die FMA, die Finanzmarktaufsicht, dafür haftet. Und die Finanzmarktaufsicht ist wieder der EZB verpflichtet, die völlig gegen die Gewaltenteilung gerichtet, die Bankenaufsicht wahrnimmt. Und was ist eigentlich der Hintergrund? Der Hintergrund ist sehr einfach. Wenn man die ganzen finanziellen Nahversorger und die ganzen kleinen, regional die Wirtschaft stützenden liquidiert hat, dann kann man finanziell durchregieren, denn für die Großen gilt ja immer der Satz, too big to fail. Sie sind zu groß, als dass sie scheitern könnten. Das heißt, der Staatsbürger wird für alle Fehler zur Kasse gebeten. Das zum Finanzbereich kurz. Und vielleicht müsste ich noch erwähnen, es ist doch unerhört, dass die EZB derzeit Geld druckt um 0,25% und die Banken verleihen dann das großzügig um mindestens 4% weiter. Also von der Spanne würde ich gerne leben. Und damit wird noch etwas gemacht. Die Bürger werden geplündert, denn sie bekommen heute auf ihr Sparbuch keine Zinsen mehr. Vielleicht demnächst noch Negativzinsen. Es werden die Pensionsfonds ausgeräumt, wo die Leute ihr bitter erspartes Geld in der Hoffnung, dass sie ihr Alter sichern können, eingelegt haben. All das ist Ausraubungsstrategie, die beschönigt wird. Das, glaube ich, müsste ich auch noch von der Zinspolitik her sagen, die die EZB macht. Und dann haben wir in der EZB noch etwas, das in der EZB die Südstaaten die Mehrheit haben, das nennt man im Jargon den Club Mediterranee, die beschließen ganz einfach zu ihren Gunsten die Haftungen der Nordstaaten. So läuft die Welt. Und jetzt möchte ich noch, die Inge Rauscher hat es bereits angezogen, einen Vermerk zum TTIP machen. Ich habe es in meinem Buch Empörung in Europa, Wege aus der Krise, die tödliche Umarmung genannt. Das TTIP friert de facto die derzeitige nicht zukunftsfähige Gesellschaftsordnung ein. Und zwar auf folgende trickreiche Art und Weise. Die Unternehmen machen bis zu 30-jährige Businesspläne. Wer kann das bei den heutigen Veränderungen? Aber das wird gemacht. Und wenn dann die Gewinnerwartungen nicht erfüllt werden, dann wird gesagt, schuld sind die Staaten, schuld sind die Staaten, die das verursacht haben aufgrund ihrer Gesetzgebung und aufgrund diverser Maßnahmen, die sie getroffen haben, die das gesellschaftliche, wirtschaftliche Umfeld für die Großkonzerne verändert haben. Und das ist, glaube ich, der massivste Punkt. Wir müssen den Befreiungsschlag für eine zukunftsfähige Politik machen. Und ich habe das auch in meinem Manifest, das bereits in 8 Sprachen übersetzt wurde, festgehalten. Dieser Befreiungsschlag ist ganz einfach überlebensnotwendig. Und der gilt eben für alle Bereiche. Der gilt für die von der Landwirtschaft angefangen, über Gewerbe, Industrie, Banken, Handel, bis hin zu einer angepassten Forschung und Entwicklung. Um es kurz zu sagen, ich habe mich entschlossen, bitteren Herzens entschlossen, den EU-Austritt zu unterstützen, weil ich zur Erkenntnis gekommen bin, dass sie intern nicht reformierbar ist. Sie blockieren alle nötigen, Sie blockieren alle nötigen Maßnahmen, die wir ergreifen müssten, um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder zu sichern. Das heißt, wir haben ich rede immer von einer enkeltaugenden Politik. Und da die Inge Rausch hat bereits die Atomenergie auch angezogen, dass wir derzeit in der EU, dadurch, dass man sagt, wir müssen den Markt befreien und dass die Großen dann den Ton angeben, die Franzosen, die fast in jedem Bezirk ein Atomkraftwerk haben, bieten im Sommer Strom zu Negativpreisen an. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. Die Atomkraftwerke können sich nicht beliebig auf- und abfahren, die fahren auf Band. Und wenn sie den Strom nicht anbringen, dann bieten sie ihn sogar zu Negativpreisen an. Das heißt, sie verschenken ihn nicht nur, sondern sie zahlen dafür, dass du ihn abnimmst. Und damit bringt man aber die ganzen kleinen Initiativen um. Und hier müssten wir auch in der Lage sein, eine eigenständige Politik zu betreiben. Und jetzt möchte ich aber noch hierzu etwas erwähnen. Wenn wir zukunftsfähige Energiepolitik machen wollen, dann müssen wir das optimale regionale Mix zusammenführen, sodass wir die Grundversorgung auch im Krisenfall garantiert haben. Und jetzt denken Sie einmal nach, dass das jetzige System nicht die nötige, die Engländer sagen Resilienz, die nötige Qualität für den Krisenfall hat. Wir können durch kriegerische Ereignisse, durch Großterrorismus, durch Naturkatastrophen, können unsere derzeitigen Versorgungssysteme, die hochverletzlich sind, außer Kraft gesetzt werden. Und dann sind wir in echter Notlage. Das heißt, wir müssten auch für die Zukunft denkend die von Inge Rauscher angezogene Regionalisierung ganz stark fördern, um krisensicher zu sein. Und vielleicht, dass man da noch anfügen müsste, die Frage, die Inge Rauscher schon angezogen hat, dass wir willkürlich in kriegsähnliche Handlungen hineingezogen werden, wie zum Beispiel in den Ukraine-Konflikt, wie in die Flüchtlingsfrage. Und wenn Sie wollen, dann sage ich noch ein paar Worte zu der Flüchtlingsfrage, weil ich darauf angesprochen wurde. Ich habe selber in der harten kommunistischen Zeit unter Lebensgefahr Flüchtlinge transportiert und in der eigenen Wohnung versteckt. Und ich weiß daher über das Risiko und ich weiß, wie man Leute behandeln kann. Ja, und jetzt haben wir ganz einfach etwas nicht getan bei aller Gutmenschlichkeit. Wir haben an den Grenzen die Spreu vom Weizen nicht getrennt und wir haben nicht die Ursachen benannt, wieso die Flüchtlingsströme überhaupt zustande kommen. Und allein das Benennen würde bedeuten, dass sich die Dinge ändern. Aber da sind wir offenbar zu feig oder zu sehr EU-gelenkt. Denn wir wissen aus Geheimdokumenten sehr genau, dass man gedacht hat, man kann den Assad in Syrien wegschießen in kurzer Zeit. Und das ist nicht gelungen. Das ist zu einem Stellvertreterkrieg mit Russland ausgeartet. Und dann hat man gesagt, so, und jetzt gibt es eine zweite Strategie, die sogenannte Depopulationsstrategie. Wir verlocken die staatstragenden Personen, also die Ingenieure, die Ärzte, die Lehrer, die Verwaltungsbeamten mit verlockenden Angeboten, dass sie das Land verlassen und dann bricht die Gesellschaft automatisch zusammen. Und daher haben die Türken, die mitgespielt haben, denen hat man unter der Hand versprochen, dass sie ihr Kurdenproblem an ihren Grenzen damit lösen könnten. Das heißt, man hat ihnen die Ermordung der Kurden in Wirklichkeit angeboten, was ungeheuerlich ist. Dass da, und dann fährt eine Frau Merkel hinunter und bietet den Türken, die in Kurdistan genauso wüten wie in Syrien, es zugeht, denen bieten wir noch Hilfe und Unterstützung an und Geld. Und nun hat man diese Flüchtlinge, es waren in Wirklichkeit 3 Millionen in der Türkei, offiziell 2, und in Jordanien, das auch mitspielen musste, waren es 1,5 Millionen, in schwierigen Lagern untergebracht. Und hat dann, als die Europäer sich besonnen haben und die Gefahr war, dass sie nicht mehr mit dem mitspielen, was die USA vorgeben, hat man eine perfide Strategie begonnen, nämlich in den Lagern die Zuwendungen halbiert, sodass die Leute in echte Not kamen. Und gleichzeitig hat die Vasallin Merkel ausgerufen, ihr könnt alle zu uns kommen. Und der jüngste große Strom wurde von den Türken mitorganisiert. Die haben die Busse zur Verfügung gestellt, die Logistik und alles. Und haben die Leute nach Europa herübergeschaufelt, mit dem Hintergedanken, Europa zu destabilisieren. Obwohl gerade diese Leute, die zum Großteil geflüchtet sind, zu Hause bitter notwendig zum Wiederaufbau gebraucht werden würden, wenn dieser Stellvertreterkrieg benannt und zu Ende geführt wird. Da muss man jetzt noch einen Punkt hinzufügen, dass wir ja eine steigende Arbeitslosigkeit haben, das haben wir schon erwähnt, und wenn diese Leute noch zu uns kommen, voller Hoffnungen, weil man ihnen ja alles versprochen hat, dann sind sie bitter enttäuscht und es gibt nur eigentlich 3 Varianten für sie, ausgenommen einige, die so hoch qualifiziert sind, dass sie unterkommen sofort. Das eine ist, sie werfen sich ins soziale Netz. Das zweite ist, sie verzweifeln. Meine Frau hat jetzt bei der Verabschiedung eines Ukrainers, der sich aufgehängt hat, gesungen. Und das Dritte ist, sie werden von den islamischen Fundamentalisten rekrutiert und zu Dschihadisten ausgebildet. Wieder mit einer neuerlichen Versprechung, denn gemäß allen Schattierungen des Islam ist dort islamisches Territorium, wo ein Muslim seinen Fuß hingesetzt hat und wenn er stark genug ist, wird er diesen Anspruch verwirklichen und dann sind alle anderen automatisch enteignet, müssen Kopf- und Grundsteuer zahlen und dann lebt man eigentlich ganz gut. Das ist also ein Verheißungskrieg. Das müsste man auch noch im Hintergrund bedenken und daher unbedingt eine Strategie machen, dass wir nicht nur die Spreu vom Weizen trennen, weil viele hereingekommen sind, die in Wirklichkeit keinen Fluchtgrund haben, sie waren nicht bedroht. Und weil diese Immigrationswelle auch genutzt wurde von allen anderen. Die Hälfte der Immigranten sind nämlich Syrer. Ein Gutteil, der Großteil sind Afghanen und das ist auch einfach zu erklären. Die Iranis haben die Afghanen aufgenommen, aber ihnen überhaupt keine Zuwendung gegeben. Die mussten sich selbst irgendwie durchbringen. Kein Schulangebot, keine Nahrungshilfe, keine sanitäre Hilfe, Gesundheitshilfe. Und wie jetzt die europäischen Grenzen plötzlich aufgingen, haben die gesagt, so, und jetzt könnt ihr nach Europa marschieren und haben die ganzen Afghanen zu uns geschickt. Und nachdem sich das herumgeredet hat, dass das so einfach und gut geht, jetzt kurbeln wir gerade zurück, wo es zu spät ist, dass man gesagt hat, du brauchst nur sagen, du hast alle deine Papiere verloren in der Flucht und eine Horrorgeschichte erzählen und dann bekommst du am ehesten Asyl, sodass auch Immigranten vom Maghreb und südlich der Sahara mit dabei sind. Das merkt man schon an der Physiognomie. Da werden wir eine ganz schwierige Aufgabe zu bewältigen haben, nämlich in den Vereinten Nationen, in Europa unsere Stimme zu erheben und zu sagen, wir brauchen drei Dinge. A, Einstellung aller Waffenlieferungen in diese Gebiete. Zweitens eine Überprüfung des Waffenstillstandes, der zu vereinbaren ist, von einer gemischten Kommission aus beiden Großkontrahenten, dass nämlich die Russen und die Amerikaner und die Engländer, die Franzosen mit dabei sind und das überwachen, dass es wirklich geschieht. Und das dritte, ein massives Wiederaufbauprogramm, wo alle diese Flüchtenden, die bei uns arbeitslos herumlungern würden, gebraucht werden und eine Lebensaufgabe haben, und zwar eine schöne Lebensaufgabe. Das, und da muss man noch dazu sagen, dass dies kostengünstiger und billiger wäre als dieses jetzige Asylanten-Sitting, wie ich es nenne. Das müsste man auch noch dazu sagen. Und hier müsste Österreich wieder Freiraum haben, sich zu melden und international als echt neutraler Vermittler tätig zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich noch hinzusagen wollte. Aber der Helmut Schramm sitzt schon da und möchte auch was sagen.
Ja. Ja, jetzt so viel gehört. Unsere OG-Talkler haben mit Sicherheit viel verstanden, was Sie uns heute hier mitgeteilt haben. Wir sind auch ziemlich tief in dieser Thematik drin. Meine Frage allgemein ist jetzt, Sie haben ziemlich am Anfang gesagt, die Arbeitslosigkeit, die Banken. Wir haben hier eigentlich Zustände, die man erkennt. Ich bezeichne das als kriminelle Akte. Wir wissen was? Wo ist unsere Polizei? Warum kann man da nicht was machen? Oder wer auch immer. Wie können wir zuschauen und das einfach zulassen? Wo ist die Verantwortung unserer Polizei? Sie bezeichnen sich als Beamte und wenn ein Beamter da ist, muss er den Staat erkennen. Aber wir haben ja keine Beamten mehr. Und deswegen sollten wir mal nachdenken, wohin Österreich in Zukunft geht. Es ist so.
Ja, na, wir haben diesen Punkt habe ich jetzt ausgelassen, aber es geht in Wirklichkeit um eine Erosion des Rechtsstaates. Der ehemalige Außenminister Willibald Paar hat 1993 schon geschrieben, wer illegale Immigration duldet, wird in Rechtlosigkeit enden. Weil wenn die draufkommen, ich brauche nur in der Masse auftreten und brauche mich dann an keine Gesetze mehr halten und die Polizei bekommt Weisung, wegzuschauen. Ich kenne also einige Polizisten, die wirklich darunter leiden, dass sie sagen, ich muss beschönigen, darf Dinge nicht verfolgen, weil sonst verliere ich meinen Posten, wer versetzt, es wird echte Repression gegen die Polizei geübt. Und ich sage Ihnen jetzt nur, ohne zu nennen, wo das war, ein Polizeibeamter, der mir sagt, wir haben im letzten Monat 3 Totalschäden bei Polizeiautos gehabt. Keine Zeitungsmeldung, keine Fernsehmeldung. Früher, wenn wir das Blaulicht eingeschaltet haben, sind die stehen geblieben und haben sich kontrollieren lassen. Jetzt haben sie starke Autos und rammen uns. Wir liegen im Straßengraben und sie fahren weiter. Das ist brutale Rechtlosigkeit. Und auch, dass wenn Sexualdelikte sind oder Diebstähle oder Verletzung des Eigentumsrechts allgemein, zum Beispiel Besitzstörung, dann wird immer gesagt, die sind ja traumatisiert und da muss man wegschauen und das muss man verzeihen und all das. Und die Reaktion, und ich habe da mit Flüchtlingsheimbetreibern auch gesprochen, die Reaktion ist die, wie bei einem Kind, dem man alles angehen lässt. Sie fühlen sich in ihrer Strategie bestätigt und stellen immer mehr Forderungen und machen immer mehr Gesetzesübertretungen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, dass man ohne Notstandsgesetzgebung seitens der Regierung beim Eintritt über unsere Grenzen das Fremdenpolizeigesetz und die Sanitätsgesetze außer Kraft gesetzt hat. Und wir werden noch etwas nämlich erleben, weil die Sanitätsgesetze nicht beachtet wurden. Wir haben eine ganze Menge eingeschleppter Krankheiten. Mir hat der Sohn einer ehemaligen Hörerin von mir, der in Wien tätig ist, hat gesagt, in der Sporthalle, in der ich tätig bin, sind nicht nur die Sanitäranlagen total versaut, weil sie selber nichts putzen, sondern erwarten, dass die Ungläubigen machen, sondern wir haben auch offene Tuberkulose, haben Syphilis, alles Mögliche an Krankheiten. Eigentlich müsste das Ganze zugesperrt werden, nur die Magistratsabteilung, die Zuständige sagt, wenn sie das tut, ist sie sofort in der Presse als Unmenschenabteilung verurteilt und sie schaut daher weg. Wenn wir aber laufend wegschauen, dann wird das Unrecht zunehmen. Und da haben Sie recht, dass Sie das benannt haben. Und ich bin jetzt von einer Juristengruppe angesprochen worden, die gesagt hat, Sie müssen eine eigene Organisation gründen, einen Verein, der Acht heißt, zur Beachtung der Verfassung und der Gesetze, weil Sie es nicht mehr ertragen können, dass Recht und Gerechtigkeit sukzessive zu Grabe getragen werden. Und da müssen Sie nur, Sie haben es angezogen, denken Sie nur an die Hypoalpe Adria, nicht? Wir wissen eigentlich aus den Büchern sehr genau, was da vorgegangen ist und niemand sagt derzeit, wohin das Geld geflossen ist. Aber wir haben umgeschaut, wie die Wiener sagen, Staatshaftungen übernommen und die Leute, die Spekulanten ausbezahlt und ihnen ihre Erträge gesichert. Da könnte ich Ihnen, wenn Zeit ist, noch eine ganze Menge über den Fall Hypoalpe Adria erzählen, weil ich mich mit dem beschäftigt habe.
Ich möchte nur ganz kurz noch eingehen. entschuldige, ja, was der Klaus gemeint hat mit der Polizei. Also gegen die Arbeitslosigkeit zum Beispiel, ja, da kann die Polizei natürlich leider gar nichts tun, denn es wird immer wieder vergessen, die Polizei ist weisungsgebunden. Der Fehler liegt bei den Politikern, bei den Gesetzgebern und bei den Strukturen, die sie eben beschließen, wie eben die EU auch, ja, dass sie die Möglichkeiten der Polizei zum Beispiel und überhaupt auch einer vernünftigen Wirtschaftsentwicklung damit zunichte machen im Interesse der Großkonzerne. Also hier auf die Polizei zu hoffen, geht nicht, sondern wir müssen das Problem an der Wurzel packen und das ist hier schon die Politik. Und ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns da darüber im Klaren sind, ja. Und möchte dann jetzt gerne das Wort an meinen Mitstreiter Helmut Schramm weitergeben. Er ist Angestellter in einem staatsnahen Betrieb, ich glaube, das kann man so sagen, ja. Und ist sehr aktiv beim Volksbegehren die letzten Jahre schon gewesen, betreibt auch die Internetseite des Volksbegehrens. Und er möchte, glaube ich, vor allem auch zur Neutralität einige nähere Erläuterungen geben, warum das eben so wichtig ist, dass wir diese retten können, was eben nur außerhalb der EU geht. Bitte, Helmut.
Liebe Hörer, schönen Abend. Mich beeindruckt es, obwohl ich schon mich Jahre mit der Thematik auseinandergesetzt habe, immer sehr, wenn ich so fundierte Darstellungen der ganzen EU-Kritik höre von Professor Wohlmeier und einleitet von der Inge Rauscher. Es müsste für mich dann noch ein Grund sein, noch einmal das Volksbegehren zu unterschreiben und noch einmal noch vehementer die Volksabstimmung zu verlangen. In einer Demokratie muss es doch so sein, wenn uns schicksalhafte Veränderungen aufgezwungen werden, dass wir auch darüber abstimmen dürfen. Man muss irgendwo bei der EU-Kritik anfangen und es soll ja auch diskutiert werden. Ich habe mir ein paar Zeilen herausgeschrieben über die Kritik an der Aushöhlung der österreichischen Neutralität. Möchte vielleicht aber vorher noch die Punkte stichwortartig ergänzen an der EU-Kritik, die ist ja sehr umfassend. Man kann das auch im Internet nachlesen, am besten unter ka-schachtschneider.de. Da kann man die Verfassungsbeschwerden anklicken. Da gibt's auch die österreichische Verfassungsbeschwerde, die mit 366 Seiten, da gibt's eine Version mit 40 Seiten und eine mit 4 Seiten. Und jetzt vor kurzem hat uns der Professor auch noch eine aktualisierte Ausgabe geschrieben, eine Broschüre, die man auf unserer Webseite auch herunterladen kann und einsehen oder lesen kann. www.eu-austritt-volksbegehren.at. Es gibt so viele Webseiten, die ich schon gemacht und Blogs, jetzt fällt mir die eigenen Webseite nicht mehr ein. Also es gibt dann die Webinformation.at, da kann man das auch einige EU-Kritik sehen und sehr pflege ich jetzt meinen Blog, Schramms Blog, www.eu-austritt.blogspot.com. Und jetzt möchte ich nur ein paar Stichwörter ergänzen, über die man vielleicht dann über einige diskutieren kann, weil sonst, das würde den Rahmen der Zeit auch sprengen. Wenn man alles diskutiert, dann würden wir wahrscheinlich morgen in der Früh noch hier sitzen. Ja, wenn man geschrieben, was brachte uns die EU? Also den Professor Wohlmeier hat also den ISM bereits angesprochen. Dann gibt's noch die Haftung und Zahlen für Spekulation, fahrlässiger Kreditaufnahme ausländischer Staaten. Professor Wohlmeier hat die hohe Arbeitslosigkeit angesprochen. Ich glaube, jetzt sind wir offiziell schon bei 500.000. Inoffiziell ist die Zahl natürlich weit höher. Überhaupt die prekären Arbeitsverhältnisse ist ein eigenes Thema. Die sinkenden Löhne. Überhaupt die unsicheren Pensionen. Die schlechteren Sozialleistungen, die Verteuerung der Lebensmittel, die Schere zwischen Reich und Arm, immer mehr armutsgefährdete Menschen, die Gefahr auch angesprochen von der Migrationspolitik, der Völkerwanderung, sagt der Professor Köchler, also 98% der sogenannten Flüchtlinge sind Wirtschaftsmigranten, so hat er das ausgedrückt unlängst in seinem Vortrag. Es gibt keinen ausreichenden Schutz vor Finanzmarktkrisen, weil ja weiter spekuliert wird, auf Teufel komm raus. In Sekundenbruchteilen werden da Billionen um die Welt geschickt, um am Schluss Gewinne zu machen. Und irgendwer, sage ich immer, muss am Ende der Welt drauf zahlen. Es gibt die neutralitätswidrigen, widrige NATO-US-militärische Aufrüstungspolitik, die weltweiten Kriegseinsätze, da möchte ich noch näher eingehen. Kein Recht auf politische Mitsprache der Bürger, also kein ausreichendes Recht. Der Professor Schachtschneider hat das einmal so ausgedrückt, es sind kaum mehr Spurenelemente von Demokratie vorhanden in der EU-Rechtsetzung. Also wir leben ja hochgradig noch EU-Rechtsetzung, die keine Gewaltenteilung kennt. Da gibt es noch den Anstieg der Kriminalität, die vollen Gefängnisse. Da kann man überall etwas dazu sagen. Die gentechnisch veränderten Futtermittel, Lebensmittel, Saatgut, die Mitgliedschaft bei Euratom. Vorhin hat es der Professor Wohlmeier angesprochen. Wir sind uns ja einig, die Österreich ist einig, wir wollen mehrheitlich keinen Atomstrom, sind aber Mitglied in Euratom und müssen immer Mitgliedsbeiträge zahlen. Der Euratom-Vertrag ist ja Teil des Vertrages von Lissabon, des EU-Vertrages. Dass weitere Bauern sterben, landwirtschaftliche Industriebetriebe werden gefördert, die Bauern können zusperren, wohin das führen wird. Die Massentierhaltung und Langzeittiertransporte durch ganz Europa. Unser Mitstreiter, der Dr. Planck, hat ja da einiges schon offen dargelegt in seinen Pressekonferenzen und auf seiner Webseite von Animal Spirit. Dann gibt's den Euro, ich sage immer in Klammer der Teuro, der ja, wo die ganzen Volkswirtschaften ja ganz so unterschiedlich sind, dass ja das gar nicht eingeführt hätte dürfen, weil ja die schwächeren Länder dann nicht wettbewerbsfähig sind. Und wettbewerbsfähig zu sein, bin ich da ganz beim Professor Hankel, aber ich will das nicht sehr ausweiten, weil sonst kommen wir nicht mehr zur Diskussion. Die Diktatur der Bürokraten, kann man kurz gefasst sagen, der Überwachungsstaat, eine Förderung der Ich-Gesellschaft, Umweltschäden durch Transithölle, die Liberalisierung, Privatisierung, Deregulierung, kurz der Neoliberalismus. Professor Schachtschneider sagt Neoliberalismus, weil Neoliberalismus hat einen anderen Ausdruck gehabt. Jetzt sagt man kurz Neoliberalismus. Ausverkauf von Staatseigentum, Ermöglichung und Einführung von EU-Steuern ohne Ratifikation, wachsendes Potenzial ethnischer Konflikte. Der TTIP ist ja fast fix, wird heuer wahrscheinlich noch in Kraft treten, ohne das Volk zu fragen. Dazu gehört auch der TISA, das sind die geistigen Inhalte. Der CETA, ne? Der CETA ist ja schon abgeschlossen, das ist der Handelsvertrag mit Kanada, der genauso gefährlich ist. Oder noch gefährlicher, sagen da manche, wie der TTIP, ohne Volksabstimmung werden unsere Standards unterlaufen.
Und ohne Wahlprogramm der Angabe, dass das auch umgesetzt werden soll. Das muss man auch sagen dürfen, oder?
Selbstverständlich, da ist alles ein eigenes Thema, da könnte man ganze Abende füllen, nehme ich an. Der EZB-Ankauf von Schrottpapieren zur Bankenrettung, am Ende haften die Steuerzahler. Was hat Österreich für Chancen ohne EU? Das ist einmal ganz interessant und wichtig, einmal aufzuzeigen. Kann man das Ganze ja umkehren? Wir hätten natürlich höhere und gerechtere Löhne. Unsere Wirtschaftsleistung könnte dann besser durchgereicht werden zu jedem Einzelnen. Wir könnten dann ein höheres Niveau haben. Unsere Pensionen würden abgesichert. Unsere Politik könnte gemacht werden zur Sicherung der Arbeitsplätze. Es könnte der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden, die Klein- und Mittelbetriebe die meisten Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, könnten gefördert werden. Ich muss einmal einen Schluck Wasser trinken.
Na, kein Problem. Ich sehe schon, wir haben auch Gäste schon bei uns im Warteraum, aber da kommen wir gleich dann dazu.
Soll ich das am beenden oder? Man kann immer aussteigen, es ist natürlich umfassend, wie gesagt. Der Ausstieg aus der EU-Milliardenfalle Haftungs- und Transferunion, der ESM würde dann nicht mehr gelten übrigens, nach dem Ausstieg aus der Europäischen Union, damit also die ganze Hoffnungen, Professor Wohlmeier hat es ja angesprochen, innerhalb von kurzer Frist von Wochen könnten da hunderte Milliarden theoretisch zur Auszahlung gestellt werden müssen, oder? Also da gibt es ja keinen Einspruch von der Regierung oder vom Volk. Oder? Sicherheit vor Finanzmarktkrisen durch strengere Bankenkontrolle, Schutz der heimischen Wirtschaft durch Regulierung, eben durch Maßnahmen zum Schutz der Wirtschaft und eben zum Schutz der Bürger, dass eben nicht irgendwelche weiteren Ausverkäufe der österreichischen Ressourcen stattfinden und so weiter und so weiter. Man könnte direkte Demokratie einführen, da habe ich mich immer sehr dafür eingesetzt. Man könnte der EFTA beitreten, nach Schweizer Vorbild, nach Muster der Schweiz überhaupt die Neutralität so einhalten. Ein freies Studium machen, bessere Bildung, da braucht man diese EU, Erasmus-Programme nicht. Also diese Erasmus-Programme werden immer sehr hervorgehoben. Ich war mir kürzlich in einem eigenen Artikel hervorgehoben, dass also diese Erasmus-Programme ja ganz wenig nur ausmachen von dem, was Österreich ja wirklich einzahlt in die EU, wo wir die EU fördern. Also nur kurz gesagt, also von den ganzen von der ganzen 1 Billion für die ganze Legislaturperiode zahlen wir, glaube ich, 2/3 für den Agrarfonds und den Kohäsionsfonds. Und ich glaube, 1,5%, also von den ganzen, wird verwendet für EU-Austauschprogramme für Studenten. Das könnte man uns natürlich ohne EU genauso leisten. Also es hat früher auch schon Studenten im Ausland studieren dürfen. Dass da wird den jungen Menschen da irgendwas vorgegaukelt. Mehr Lehrstellen und Berufswahl, keine Mitgliedsbeiträge und Strafzahlungen an die EU, weniger Transit, weniger Kriminalität, keine Überwachungsstaat, Frieden durch Einhaltung der Neutralität und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich dann doch übergehen zur Neutralität, habe ich mir ein paar Sätze zusammengeschrieben. Also die EU-Verträge sind mit der österreichischen Neutralität unvereinbar, habe ich einmal vorangestellt. Diese Verträge ermöglichen Kriege gegen den Terror auf der ganzen Welt. Das steht so in den Artikeln drinnen. Terrorismus ist aber ein schwer definierbarer Begriff. Mit diesem Begriff rechtfertigt man aber laufend Kriegseinsätze im Verbund mit der NATO auf der ganzen Welt. Die EU-Militärverfassung geht über ein Verteidigungsbündnis, wie es der Nordatlantikvertrag begründet, sogar noch hinaus, sagt das deutsche Bundesverfassungsgericht. In so einem Militärbündnis hat ein neutrales Land wie Österreich nichts verloren. Österreich dürfte da nicht teilnehmen. Neutralitätswidrig beteiligt sich das österreichische Bundesheer an kriegerischen Missionen, schickt teilweise hunderte Soldaten in ausländische Kriegsgebiete. Das Bundesheer baut ihren Einsatz in Afrika aus. Auf der anderen Seite werden in Österreich mehr und mehr Kasernen geschlossen. Und jetzt, wie erst kürzlich im Radio ich gehört habe, für die neuen Einwanderer zur Verfügung gestellt. Unsere Soldaten werden zum Beispiel in Tschad und nach Mali geschickt. Dafür ist auch Österreich auf der Liste des Terrors, wie kürzlich vor den Feiertagen uns erläutert wurde, offenbart wurde. Die befreundete Geheimdienste haben eine Liste im Internet abgefangen, wo auch Wien dabei ist. Österreich beteiligte sich bei zahlreichen NATO-Übungen. 25 der 28 EU-Staaten sind bei der NATO, die sich klar als Angriffsbündnis deklariert. Seit 1960 haben mehr als 90.000 österreichische Soldaten an über 50 internationalen militärischen Missionen teilgenommen. Erfährt man auf der Webseite des Bundesheeres. Das neutrale Österreich dürfte auch mit der EU keine wirtschaftlichen Sanktionen mittragen, wie derzeit gegen Russland, das wurde schon erwähnt. Das schadet natürlich der Wirtschaft enorm. Der Gleitl hat das sogar jetzt kürzlich kritisiert. Da gibt es jetzt eine starke, auch innerösterreich eine starke Gegenbewegung. Ich bin gespannt, ob die Regierung da sich traut gegen die EU und überhaupt darüber hinaus gegen die große Macht über den Atlantik etwas zu unternehmen in dieser Beziehung. Die USA macht ja Bombengeschäfte derzeit. Also die Geschäfte laufen gut mit Russland. Die sind in Rekordzahlen jetzt. Die österreichische Bundesregierung beschließt eine sogenannte Sicherheitsstrategie für Österreich. Einige Auszüge. Österreich wird sich an der Sicherheitspolitik der EU in allen ihren Dimensionen beteiligen. Österreich wird als Mitglied der EU die GASP, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, aktiv mitgestalten und sich im Rahmen seiner Kapazitäten weiter am gesamten Spektrum der im EU-Vertrag genannten Arten, der von GSVP, also gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Aktivitäten einschließlich der Battlegroups beteiligen. Beteiligung an der gemeinsamen EU-Verteidigungspolitik, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen kann. Also das heißt einer EU-weiten Verteidigung. Wurde jetzt angesprochen, EU-weite Sicherung der Außengrenzen. Wieder ein Schritt zum Bundesstaat, der sowieso de facto illegal schon geschaffen wurde. Angemessene Beteiligung an Maßnahmen, Missionen und Operationen des internationalen Krisenmanagements gemäß den definierten Kriterien für die Teilnahme an Missionen und Operationen. Nachdrücklicher Einsatz für friedliche Lösungen von Konflikt- und Krisensituationen, vor allem am Balkan, im Nahen Osten und Nordafrika, sowie auch in Afrika südlich der Sahara. Da will ich nur kurz zur Geschichte der Neutralität etwas sagen. Die Voraussetzung für die Gründung der Zweiten Republik, da hat der kürzlich verstorbene Professor Hans Klisatzky da sehr, sehr eindrucksvolle Schriften, auch im Internet abrufbar verfasst, war die Neutralität Österreichs. Also die Voraussetzung überhaupt der Staatswerdung war die Neutralität Österreichs. Die Neutralität ist freiwillig als immerwährend, als dauernd in aller Zukunft und nach Schweizer Vorbild definiert worden. Neutralität bedeutet vor allem strikte Nichtbeteiligung an allen Bündnissen, welche geeignet sind, im Falle eines Krieges Beistandspflichten einzufordern, insbesondere an Militärbündnissen. Und jetzt vielleicht einen kleinen Ausblick. Es ginge aber anders. Die Schweiz mit ihrer bewaffneten Neutralität und direkten Demokratie zeigt es vor. Keine Kriege durch Selbstbestimmung, Selbsthilfe und Selbstverantwortung. Alle politischen Fehlentscheidungen können in der Schweiz vom Volk wieder rückgängig gemacht werden. Frieden durch Neutralität und direkte Demokratie nach Schweizer Modell ist aber für Österreich als Mitglied der EU nicht möglich. Deswegen müssen wir den Austritt aus der EU fordern. Ein Reformieren ist nicht möglich, wie auch Professor Wohlmeier angemerkt hat. Die Eidgenossen haben die Auswüchse des egoistischen EU-Neoliberalismus nicht mitgemacht. Die direkte Demokratie bewahrte die Schweiz auch vor dem Nationalsozialismus und einem Angriff Hitler-Deutschlands. Das Schweizer Modell sichert den Frieden im Gegensatz zur EU, die den Frieden gefährdet. Der Wille der Bürger eines Volkes neutral zu sein und für alle Zeit zu bleiben, so wie es Fiegel 1955 den Österreichern und den Völkern der Welt versprach, ist in jedem Fall zu respektieren. Alle Umfragen haben ergeben, dass die Österreicher neutral sein wollen. Ein Neutralitätsvolksbegehren war schon einmal erfolgreich. Der Wille des Volkes muss gelten, das garantiert Frieden und Freiheit. Österreich ohne EU könnte also wie die Schweiz das internationale Rote Kreuz und die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA unterstützen und stärken und die direkte Demokratie einführen. So, jetzt.
Okay. Darf ich weitermachen? Ich denke, wir machen mal eine kurze Pause. Ist das recht? Eine Musikpause. Wir haben nämlich den Reinhard Mayer aufgelegt. Sei wachsam. Und ich sehe, wir haben den Herrn Breinessel da und auch den Herrn Franz Leopold Hinterndorfer. Eine Musikpause, so sage ich. Und dann geht's gleich hier weiter. Und dann holen wir euch rein zur direkten Frage oder Anregung, was auch ihr uns mitzuteilen habt. So, ich sag mal Musik ab und bis gleich. Moment, müssen wir den Player mal eben entstummen, das haben wir vergessen. Das machen wir jetzt eben schnell und sage jetzt Musik ab und bis gleich.
Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen. Sie grinsen mich an, die alten aufgeweichten Phrasen, die Gesichter von auf jugendlich gemachten Greisen, die dir das Mittelalter als den Fortschritt anpreisen. Und ich denk mir, jeder Schritt zu dem verheißenen Glück ist ein Schritt nach ewig gestern, ist ein Schritt zurück. Wie sie das Volk zu Besonnenheit und Opfern ermahnen, sie nennen es das Volk, aber sie meinen Untertanen. All das Schleimen ist nicht länger zu ertragen, wenn du lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen. Den Ministern im Flüstern, den Bischof beim Arm. Halt du sie dumm, ich halt sie arm. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Du machst das Fernsehen an, sie jammern nach guten alten Werten. Ihre guten alten Werte sind fast immer die verkehrten. Und die, die da so vorlaut in der Talkrunde strampeln, sind es die auf allen Werten, mit Füßen rumtrampeln. Der Medienmogul und der Zeitungszar, die schlimmsten Böcke als Gärtner, na wunderbar. Sie rufen nach dem Kruzifix, nach Brauchtum und nach guten Sitten. Doch ihre Botschaft ist nichts als Arsch und Titten. Verdummung, Verrohung, Gewalt sind die Gebote. Ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote. Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht. So viel gute alte Werte, echter, wird mir echt schlecht. Sei wachsam, breit dir die Wunde ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Es ist eine Riesenkonjunktur für Rattenfänger, für Trittbrettfahrer und Schmiergeldempfänger. Die Zeit für Selbstbediener und Geschäftemacher, Scheinheiligkeit, Geheuchel und Postengeschacher. Und die sind alle hochgeachtet und sehr anerkannt. Und nach den schlimmsten werden Straßen und Flugplätze benannt. Man den Hühnerdieb, den Waffenschieber lässt man laufen. Kein Pfeifchen Gras, aber eine Giftgasfabrik kannst du hier kaufen. Verseucht die Luft, verstrahlt das Land, mach ungestraft den größten Schaden. Nur lass dich nicht erwischen bei Sitzblockaden. Man packt den Grünfried und das Umweltschwein genießt Vertrauen. Und die Polizei muss immer auf die Falschen raufhauen. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Wir haben ein Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat garantieren. Was hilft's, wenn sie nach Lust und Laune dran manipulieren? Die Scharfmacher, die immer von der Friedensmission quasseln und unterm Tisch schon emsig mit dem Säbel rasseln. Der alte Glanz in ihren Augen beim großen Zapfenstreichabteilung kehrt im Gleichschrittmarsch ein Lied und heim ins Reich. Nie wieder soll von diesem Land Gewalt ausgehen. Wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen. Rein humanitär natürlich und ganz ohne Blut vergießen. Kampfeinsätze sind jetzt nicht mehr so ganz auszuschließen. Sie ziehen uns immer tiefer rein, Stück für Stück. Und seit heute früh um 5 Uhr schießen wir wieder zurück. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Ich hab Sehnsucht nach Leuten, die mich nicht betrügen, die mir nicht mit jeder Festrede die Hucke verlügen und verschon mich mit den falschen Ehrlichen, die falschen Ehrlichen, die wahren Gefährlichen. Ich habe Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit, nach einem bisschen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit. Doch sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen. Sie werden dich ruinieren, exekutieren und mundtot machen, erpressen, bestechen, versuchen dich zu kaufen. Wenn du die Wahrheit sagst, lass draußen den Motor laufen. Dann sag sie laut und schnell, denn das Sprichwort lädt. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut.
Ja, und da sind wir zurück, aber wir wollen jetzt nicht den zweiten Song hören. Wir sind hier mit der Inge Rauscher, mit den Herrn Schramm und den Herrn Professor Dr. Wohlmeier hier auf OKITALK im Austausch jetzt. Und ich begrüße einmal den Herrn Breinessel, das ist der Josef Breinessel, und anschließend den Franz Leopold. Einen wunderschönen Abend, Josef Breinessel.
Ja, hallo Klaus, danke für deine Begrüßung und ich begrüße auch den Herrn Schramm, der zuletzt zu hören war, den Professor Wohlmeier und die Frau Rauscher. Ich möchte betonen, dass ich das EU-Austrittsvolksbegehren unterschrieben habe und auch der Meinung bin, dass wir aus dieser EU, so wie sie jetzt ist, austreten müssen oder sollten. Wo ich etwas skeptisch bin, ist, was die Lösungsvorschläge anbelangt, weil wir haben im Zuge der Nein-Idee, wir, Franz Leopold Hinterndorfer und ich, haben gemeinsam mit einigen Freunden eine Partei gegründet, die Nein-Idee, wo auch das Nein im Vordergrund stand, wo man sagt, es muss diese Mitgliedschaft zum Beispiel bei Militärbündnissen ist nicht möglich, aber da genügt es, ein Nein zu sagen. Herr Schramm hat dann ausgeführt, warum das problematisch ist und was da alles damit verbunden ist, mit dieser Neutralität. Und meiner Ansicht nach würde da ein Nein genügen, was aber dazu führen müsste, dass wir jetzt darüber reden müssten, wie wir uns kulturell auf diese Situation dann einstellen. Weil dann brauche ich ja nicht mehr darüber diskutieren, was es heißt, nicht neutral zu sein, sondern dann brauche ich über diese Nicht-Neutralität nicht mehr reden und ich müsste darüber reden, was das für uns jetzt kulturell heißt, was wir als Gemeinschaft, als Volksgemeinschaft mit einer Sprache, als staatliche Gemeinschaft, die sich von globaler Wirtschaft abkoppelt und vor allem von Militärbündnissen abkoppelt, was das kulturell heißt. Und da bringen Sie Vergleiche mit der Schweiz. Überhaupt, Sie stellen die Neutralität als etwas Ideales hin, was es meiner Ansicht nach aus einer kulturellen Perspektive nie war. Die Schweiz ist ein neoliberales Wirtschaftskonstrukt, das sich mit einer starken Währung sehr gut bewähren kann. Die Schweizer Bürgergemeinde als kulturelle Institution ist genauso dem Untergang geweiht wie unsere Bürgergemeinden, die es im 19. Jahrhundert noch gegeben hat, wo die Gemeinde noch stark in die Entwicklung der Gesellschaft eingegriffen hat. Also meiner Ansicht nach müssten wir darüber reden, wie können wir uns kulturell weiterentwickeln und was wären die ersten Schritte in Bezug auf Landwirtschaft, in Bezug auf Selbstversorgung, in Bezug auf die Versorgung der existenziellen Bedürfnisse. Ich nehme nicht an, dass es möglich wäre, das Gemüse aus Spanien weiter so zu importieren, wie es jetzt ist, oder die ganze Flut an Umwelt, unverträglichen Waren aus China weiter zu treiben. Also da gibt es ja andere Fragen. Ein letzter Satz noch zur Auffassung der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit beenden oder reduzieren ist ja wahrscheinlich nicht die Lösung, weil ich ja das Problem habe, dass ein großer Teil der arbeitenden Menschen in einem Bereich tätig sind, was kulturell gesehen ja überhaupt nicht mehr zumutbar ist, weil ja die Umweltprobleme und wesentliche gesellschaftliche Probleme unabhängig von der Neutralität an Arbeitsplätzen dranhängen, die es heute noch gibt und die es aus dieser Sicht ja gar nicht mehr geben dürfte. Also mir fehlt als Fazit, mir fehlt eine differenziertere Zugangsweise, wobei ich sage, der Austritt aus der EU, da sind wir uns natürlich einig, nur welche Lösungsmöglichkeiten außer diesen rechtlichen Zugang sehen Sie noch, wo man drüber reden müsste?
Dankeschön und ich überreiche an Herrn Professor Dr. Wohlmeier.
Ja, ich möchte zuerst vielleicht meine Meinung dazu sagen. Ihr Urteil über die Schweiz, ich bin eine Zeit lang in der Schweiz sogar in die Sekundarschule gegangen und wir haben in der Schweiz eine Kleinstaaterei, die weit extremer ist als bei uns. Bei uns sagt man immer, wir müssen, um zu rationalisieren, die Bundesländer auflösen. Vielmehr sind die Schweizer Kantone viel kleiner. Der Kanton Uri hat 60.000 Einwohner und hat einen Landtag und die würden sich bitter beklagen, wenn man sie irgendwo hineinfusionieren würde. Aber sie haben ein Prinzip, dass sie die Verwaltung ganz stark nach unten delegieren und eine faire Kontrolle von oben daneben machen. Das, glaube ich, ist das eine. Das zweite, dass sie auch Regeln haben, wie zum Beispiel, dass die Wasserressourcen den Berggebieten gehören, sodass die Berggemeinden die Nutzung der Wasserkraft für die Stromerzeugung für sich lukrieren können. Die geben also Strom ab und können damit die Gemeinden finanzieren. Aber jetzt zum Grundsätzlichen noch. Natürlich hat die Schweiz ihr Bankensystem international ausgebaut. Wir haben Konzerne dort sitzen wie Nestle, Novartis, all das. Aber die Bürger haben noch immer die wesentliche Kontrolle über das politische Geschehen. Und glaube ich, das ist der wichtigste Hebel, sodass die Bäume nicht unbedingt in den Himmel wachsen können. Was haben die transnationalen Konzerne in der Schweiz für Vorteile gehabt? Genau das, dass sie in keine Konflikte hineingezogen wurden und daher international agieren konnten, auch wenn das gesellschaftspolitisch nicht erwünscht war. Das zum Ersten. Zum Zweiten zur Frage, wie gehen wir es rein rechtlich an? Ich glaube, wir müssten etwas mal vor Augen haben, den alten Satz von Konfuzius, wenn du das Ziel kennst, wie bist du aufzuhalten? Wir müssten einmal definieren, welche Art von Landwirtschaft wollen wir? Welche Art von Energiepolitik wollen wir? Welche Art von gewerblich-industriellen Produktionsmustern wollen wir, um diese dann auch handelspolitisch und finanzpolitisch und nicht zuletzt gesetzlich abzusichern? Und da müssten wir ganz einfach ein bisschen länger uns unterhalten. Ich möchte mit der Landwirtschaft kurz beginnen. Alle Hochkulturen mit knappen Flächen haben gärtnerisch intensivierte Produktionsmuster entwickelt. Das waren die Chinesen, das waren die Japaner. Das haben wir im Krieg gemacht, das habe ich selbst noch erlebt. Und wir rationalisieren unter Anführungszeichen gerade die kleinen bäuerlichen Betriebe weg, die man noch gärtnerisch intensivieren könnte im Not- und Krisenfall, aber auch für die Zukunft der Versorgung. Denn wenn die, und die Ernährung wird in der Welt knapp werden, wenn die Ernährung knapp wird, dann müssen wir von den jetzigen industriellen Produktionsmustern Abschied nehmen und eine vielfältige, gärtnerisch gestaltete Landwirtschaft aufziehen. Das Zweite, die Frage gewerbliche Wirtschaft. Jede Massenproduktion wird mit Müll und Abfall enden. Ich weiß das aus meiner Industrietätigkeit. Das Ärgste ist für einen Betrieb, wenn er nicht mehr lieferfähig ist. Die Pipeline, wie man sagt, muss immer voll sein. Und daher produziert man immer bewusst zu viel. Und das landet dann auf den, wenn man Glück hat, auf den Mülltischen und wenn man kein Glück hat, auf dem Müll, auf dem Müllplatz. Während eine neue Art von Produktionsgestaltung, die bewusst auf Bestellung ausgerichtet ist, und da haben zwei Amerikaner, Sebel und Pajor, seinerzeit vor 20 Jahren schon ein Buch geschrieben, Das Ende der Massenproduktion, und haben gemeint, wir haben über 100 Jahre aufs falsche Pferd gesetzt, nämlich Automatisierung der Massenproduktion. Es gibt auch eine angepasste Automatisierung der kleingewerblichen Produktion, die dann auf Bestellung arbeiten kann. Und dann vermeide ich natürlich die Abfallhalden. Und wir müssten noch etwas hinzufügen. Wenn ich im Sinne einer ökologisch geordneten Wirtschaft das Kreislaufprinzip vorschreibe, nämlich, dass ein Gut nur in Verkehr gebracht werden darf, wenn nachgewiesen wird, dass es nach Geh- und Verbrauch geordnet in ökologische oder in industriell-gewerbliche Wiederverwendungskreisläufe eingeht, dann habe ich automatisch nicht nur einen sparsamen Umgang mit den Rohstoffen, sondern ich habe plötzlich auch ein Anspringen von Reparatur, Instandhaltung, Wiederverwendung. Das heißt, es werden viele heute zugrunde gehende Arbeitsplätze gerettet und neu geschaffen. Das müsste man auch noch vom Konzept hin erwähnen. Und wenn ich jetzt nur kurz zum Finanzbereich springe, dann müssten wir ganz einfach die finanziellen Nahversorger wieder in ihren ursprünglichen Dimensionen mit moderner Technik gestalten. Es ist ganz einfach ein Witz, wenn ich als lokaler Bankmanager, wenn ein Gewerbetreibender zu mir kommt, den ich kenne und zu dem ich Vertrauen habe und sagt, ich möchte die und die Investition machen und ich berate ihn sogar dabei. Und es wird dann vorgeschrieben, dass er langjährige Businesspläne vorlegt und die müssen EU-fest sein und EZB-fest sein, sodass ein Aufwand getrieben wird, der in Wirklichkeit einer Verhinderung der Kreditgebung dient. So, das wollte ich nur kurz drei Dinge ansprechen. Ja, zur Neutralität. Vielleicht die Neutralität. Ich weiß, die Schweizer Neutralität ist zustande gekommen, weil sie ihren Eroberungskrieg verloren hatten in Oberitalien. Und sie haben dann beschlossen, stille zu sitzen. Und ihre Neutralität wurde dann interessanterweise aufgrund der Intervention Russlands beim Wiener Kongress anerkannt und dann im 19. Jahrhundert auch gesetzlich ausgeformt. Und ich denke, dass Neutralität nicht bedeutet Teilnahmslosigkeit. Das zeigen auch die Schweizer. Dass es aber ein ganz wichtiges Instrument ist, um bei Konflikten gute Dienste anzubieten und als echter neutraler Partner zu vermitteln. Und da brechen wir derzeit tatsächlich unsere Versprechungen. Wenn die Russen unseren Staatsvertrag, sie sind ja sogar Hinterlegungsstaat, genau auslegen würden, dann müssten sie uns eigentlich wegen Vertragsverletzung anklagen und zur Kasse bitten.
Das zur Neutralität. Dankeschön. Franz Josef, noch eine Nachfrage? Sonst überreiche ich das Mikrofon an Franz Leopold.
Nur ein Satz noch dazu. Mir geht es vor allem darum, dass man diese Problemlösungen, die anstehen, durch das Bewusstsein aller Menschen durchbringen muss. Das heißt, über Sprache mit den Menschen Verbindung, Kommunikation aufnehmen muss und durch das Bewusstsein der Menschen das durchgehen muss. Ich warne davor, zu denken, dass man über rechtliche Veränderungen, über Veränderungen des Rechtssystems da genügend ausrichten kann. Und das mit der Neutralität, die Ausführungen von Professor Wohlmeier jetzt, das unterschreibe ich alles, da bin ich ganz bei ihm. Aber die Frage ist, wie bringe ich es durch das Bewusstsein der Menschen durch direkt? Ich denke, über Veränderungen des Rechtssystems alleine wird es nicht funktionieren. Das ist mein Standpunkt momentan.
Ja, nein, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Bewusstseinsbildung ist etwas ganz Wesentliches und die angepassten Rechtsnormen müssen dann das Ergebnis sein. Aber ich bringe immer, wenn mich jemand fragt, ein Beispiel. Ich habe noch zur Zeit des Kalten Krieges mit der Tochter des damaligen Außenministers der Tschechei, damals Tschechoslowakei, Jiří Dienstbier Kontakt gehabt. Und die hat damals in einem vertraulichen Gespräch, das musste man im Park führen, weil ja alles abgehört und beobachtet wurde, sie hat gemeint, wir haben kein Geld, wir haben keine Medien, wir haben vielmehr die Polizei im Rücken und die Armee, aber wir haben das bessere Konzept und das bringen wir hinüber, von Mann zu Mann und Mann zu Frau und Frau zu Mann und Frau zu Frau. Und was ist passiert? Da hat natürlich mitgespielt, dass die Russen nicht mehr interveniert haben. Aber es ist eine samtene Revolution hat stattgefunden. Die Regierenden, mit denen Wranitzky noch in der Vorwoche ganz normal verhandelt hat, haben plötzlich erkannt, dass die Polizei nicht mehr eingreift, dass die Armee nicht mehr schießt und haben kampflos kapituliert. Und ich glaube, so eine Strategie müssten wir uns vornehmen, dass wir wirklich von Person zu Person die Konzepte für die Zukunft hinüberbringen und jede Gelegenheit zur Diskussion wahrnehmen. Meine eigene Frau sagt oft, wieso hängst du im Zug immer an und wirfst ein Hötzel, dass ein Gespräch zustande kommt? Sag ich, na, weil es für die Zukunft dieser Leute notwendig ist, dass wir sie aufklären. Und ich glaube, da dürften wir uns nicht genieren und müssten immer dort, wo ein Ansatzpunkt ist, unsere Konzepte vorbringen.
Ja, Herr Breinessel. Nachhaken?
Nein, wir sind uns, glaube ich, sehr nahe, denke ich, sehr nahe, das mit dem Aufklären ist mir, ich denke, wir brauchen die Menschen nicht aufklären, sondern Beziehung herstellen und klar machen, dass jeder Mensch eine Rolle spielt in dieser Welt und spielen sollte. Dann kommt Beziehung zustande, dann wird sie wirksam und dann wird es schwierig für rein politische Strategien und wirtschaftliche Strategien, die Menschen zu unterdrücken. Aber die Menschen müssen halt aufstehen. Aber ich denke, wir sind nicht weit auseinander, was unsere Grundpositionen betrifft. Danke für die Ausführungen, Herr Professor.
Ja, Menschen aufstehen, das wollen wir ja auch versuchen mit unseren Medien. Und herzlich willkommen. Und ja, jetzt Franz Leopold Hinterndorf, einen wunderschönen guten Abend.
Ja, ebenfalls wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich natürlich bei den drei Menschen bedanken, die sich bereit erklärt haben, heute auf Radio Okidok uns Informationen zu geben, damit wir auch Rückmeldungen geben können, was wir aus der Mitte des Volkes ganz einfach denken. Und das ist natürlich, wenn ich mit Menschen spreche, ich bin Vater von 4 Kindern, Enkelkinder, bin kurz vor der Pension gesundheitsmäßig und habe natürlich auch mit dem Leben zu kämpfen, wie ganz einfach es geschaffen wurde von Mächten, die denken, dass wir so funktionieren, wie sie das haben möchten. Ich möchte ganz einfach, ich habe den EU-Beitritt befürwortet, ich habe das EU-Austrittsvolksbegehren unterzeichnet, weil ich in diesem Staat Österreich, so wie er jetzt funktioniert, keine Zukunft mehr finde für unsere Kinder und Enkelkinder und für unsere Tiere, unsere Lebewesen, für unsere Natur etc. Und was hier geschieht, ist eigentlich eines, das EU-Volksbegehren ist sehr wichtig, auch die Menschen, die das forciert haben. Was noch wichtiger ist, es gehört das ganze, komplette Parlament entparlamentisiert. Das heißt, die Regierung ist nicht mehr regierungsfähig, die Justiz ist nicht mehr fähig, ganz einfach unsere oder die geschaffenen Gesetze durchzuführen, weil andere Interessen sind. Und das weiß man alles. Jeder Mensch in Österreich weiß, dass unsere Regierung, unsere Polizei, unsere Justiz uns hinten und vorne belügt. Und wir selber sind es, die das zulassen. Ich für mich habe gesagt, ich akzeptiere das nicht mehr und ich bin bereit, ganz einfach dafür aufzustehen und zu sagen, das ganze Parlament, die Menschen, was da drinnen Verantwortung haben, was draußen stehen und bei Wahlen ganz einfach sagen, das machen wir und das machen wir und hinterbei weiß man, dass das nicht ist, dass gelogen wird und die nicht zur Verantwortung gezogen werden, das ist der schnellste, einfachste Weg, weil dann auch die Menschen, die was, es stirbt ja nicht der Staat dadurch, weil ganz einfach die Bürger, diese Menschen, die was die Verwaltung machen, ja eh weiterarbeiten und aber den Ernst der Situationen erkennen, dass die Menschen dieses Spiel ganz einfach, und das ist ein Spiel, nicht mehr mitspielen. Das hat nichts mit Leben zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir unser Leben so leben müssen. Ich hasse es wirklich, es fällt mir schwer, dieses Wort zu sagen, wenn ich höre, unser Bundesheer muss auf Bali oder wo, nicht auf Bali, also irgendwo, wo sie in Mali, wo sie da in Einsatz kommen, das ist ja hirnrissig. Wir Menschen, was für Frieden sind, was ein neutraler Staat waren, beginnen ganz einfach, sich einzusetzen für andere Menschen, die was nur Krieg führen wollen, um der Macht des Geldes und verkaufen unsere Kinder und die, alles, was unser Leben ausmacht, verkaufen wir. Unseren eigenen Wert. Das, was unsere Seele beinhaltet, die Natur, die Landwirtschaft, die Liebe zur Kommunikation, die Liebe ganz einfach, dass man durch die Natur geht, etwas erleben darf. Da wollen die Menschen raus. Aber Verantwortung für das, was jetzt ist, das nehmen sie nicht. Und was man ja gesehen hat betreffend das, was die Parlamentarier, die Regierung gemacht hat mit ihnen am 3. Dezember, was sie gesagt haben, diese 17 oder 13 Minuten, das ist ein Frevel. Und für diesen Frevel alleine ist es schon so, dass sie nicht mehr fähig sind, uns zu vertreten. Sie würdigen uns nicht mehr. Und sie, der Herr Fischer hat gesprochen, ich sage bewusst Herr Fischer, weil was anderes ist er nicht, hat gesprochen von Menschenwürde und von Menschenrechten. Und unsere Menschenwürde und unsere Menschenrechte und die unserer Kinder, die wird bewusst verkauft um Geld, um etwas zu erreichen, was wir gar nicht sich vorstellen kann. Und das können wir ganz einfach nicht mehr zulassen. Es war jetzt nicht so eine direkte Frage, was man verändern kann, sondern das, was sie tun, für das haben sie die Fähigkeiten. Und das wünsche ich ihnen, dass ihnen das auch durchgeht und gelingt. Meine Meinung ist ganz einfach. Wenn auf dem 25. oder 24. Jänner, wo sie das gesagt haben, wäre eigentlich der Aufruf, denn was sie getätigt haben, dass die Menschen dorthin gehen und warten, welche Lösung herauskommt. Und wenn das nicht herauskommt, dass der erste Schritt ist, dass man sagt, wir möchten diese Regierung und diesen Nationalrat ihres Amtes entheben, weil sie nicht mehr die Fähigkeit haben, uns als Volk zu vertreten. Und wir geben ihnen auch nicht mehr unser Recht dazu, das zu tun. Aber ich bedanke mich jetzt bei Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Und ich sage ganz einfach auch auf den Menschen, die was dazuhören, es ist eure Welt. Und übernehmt endlich einmal die Verantwortung und sagt es weiter, dass wir auf einen Zeitpunkt angekommen sind, wo man nicht mehr zuschauen können, wo man ganz einfach sprechen müssen. Und das, wie der Dr. Josef Brennessel gesagt hat, die Kommunikation und die Kultur ist wichtig, weil nur über diese Ebene wird es funktionieren, miteinander. In die Augen schauen, vertrauen, dann weiß man, dass man sich nicht angelogen hat und dass man für die gleichen Werte in den Land Österreich oder in den Staat Österreich, wie immer das ist, das steht dafür und die Menschen sich ganz einfach gegenseitig und miteinander mögen und auch dafür einstehen. Das war mein Anliegen, das zu sprechen und möchte mich nochmal bedanken. Danke.
Danke dir, Franz Leopold. 26. Januar.
Ja, also die öffentliche Ausschusssitzung ist die nächste jetzt eben am 26. Jänner von 11 bis 13 Uhr im Parlament. Aber ich möchte gerne auf Sie eingehen, was Sie gesagt haben. Das trifft unsere volle Unterstützung. Wir sehen das und fühlen das auch so. Etwas haben wir vielleicht noch zu wenig bis jetzt gesagt. Es geht bei dem Volksbegehren ja in Wahrheit um eine Volksabstimmung. Der Austritt aus der EU, also der Austritt der Republik Österreich aus der Europäischen Union, wie es offiziell heißt, ist nur möglich per Volksabstimmung, weil ja der Eintritt auch per Volksabstimmung entschieden wurde. Und um diese Volksabstimmung, die dann für die Regierung bindend ist, also das Ergebnis, um die geht es eigentlich. Und für die kämpfen wir, denn das würde ja dann uns als Gemeinschaft, unseren Bürgern ermöglichen, diese Frage eben in Eigenverantwortung zu entscheiden, ohne dass sie an die Meinungen der Parlamentarier gebunden sind. Ich glaube, dass das ja ziemlich dem entspricht, auch was sie gemeint haben. Das heißt, darum geht es, eine Volksabstimmung über den Austritt aus der EU zu erreichen. Die ist in Österreich, aber derzeit kann das eben nur vom Parlament beschlossen werden, weil es hier einfach keinen anderen Durchführungsweg gibt. Und das müsste uns bei dem Ganzen auch bewusst bleiben, dass das wahre Ziel ist. Denn eine direkte Demokratie, also wo die Bürger selbst Gesetze herbeiführen können und Beschlüsse herbeiführen können, ist eben nur außerhalb der EU möglich. Deshalb gibt es ja das System der direkten Demokratie weltweit, nur in der Schweiz. Und die ist eben nicht in der EU. Also das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt und damit wären wir dort, was Sie gemeint haben. Eigenverantwortung für das eigene Land Und leider haben wir die Hürde sozusagen, die Barriere des Parlaments, die das bisher eben nicht ermöglicht hat. Sie könnten es aber. Sie könnten jederzeit einen Antrag stellen auf Austritt aus der EU, mit dem automatisch diese zwingende Volksabstimmung aufgrund der österreichischen Bundesverfassung verbunden ist. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man vielleicht von Bürger zu Bürger weiterträgt. Darum geht es bei dem Ganzen. Und darum wird es auch noch nach Abschluss der ersten parlamentarischen Phase des Volksbegehrens gehen. Das hoffen wir, wenn viele Bürger auch Eigenaktivitäten diesbezüglich setzen, dass das eines Tages Wirklichkeit wird. Und dann haben wir alle gemeinsam wieder eine Chance auf ein anderes Österreich, so wie es ja heute hier skizziert wurde.
Inge Rauscher, eigentlich erkenne ich hier heute auch ein wenig heraus, das Volk ist verkauft worden einerseits. Wir wissen, wie Politik funktioniert, wir wissen auch, wie die Wirtschaft funktioniert. Wer finanziert denn unsere Politiker? Und wenn ich jetzt höre, Parlament, die wollen ja gar nicht. Deswegen werden die alles Menschenmögliche tun, um ihren Lobbyismus weiter fortzuführen. Haben wir überhaupt noch eine Chance? Wir versuchen es. Aber man muss mal auch realistisch jetzt sein, wenn man diese ganzen Fakten mal als eine Mathematikaufgabe zusammenrechnet. Was bleibt denn unterm Strich über? Wie sehen denn die Zukunftsperspektiven aus? Herr Schramm, bitte.
Also da muss ich schon dazu sagen, selbstverständlich haben wir eine Chance. Immerhin haben wir noch das Wahlrecht. Und das große Zittern ist immerfort vor Ablehnung und Schubladieren von Volksbegehren, dass natürlich diese Leute, sie denken, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen eine andere Regierung, wir brauchen andere Parteien. Und ich möchte jetzt da nur sagen, es gibt ja EU-Austrittsparteien, es gibt jetzt eine Zusammenlegung von der Partei Natales Freies Österreich und die EU-Austrittspartei, die heißt jetzt EU-Stopp. Und da müssen die Politiker und die Parteien natürlich zittern, dass jetzt diese Parteien einen starken Zulauf bekommen, weil irgendwann denkt sich jeder, wie kann ich es ändern? Und das geschieht eben noch immer bei Wahlen. Das ganze Parteiensystem ist ja meiner Meinung nach wie vollkommen undemokratisch. Ich schaue mir oft an der Österreich 3 die Debatten im Parlament und bewundere oft die guten Ausführungen, was Oppositionsparteien liefern, wo ich immer denke, das ist ganz richtig und so weiter. Und natürlich immer mit dem Zusatz, dass man das eher nur verwirklichen kann, wenn man das EU-Recht ein bisschen kennt, wenn man sich da vertieft hat, dann kann man sich vorstellen, dass man nur das verwirklichen kann, viele Politiken, was da vorgeschlagen werden, wenn wir nicht mehr in der EU sind. Weil man kann einfach nicht sagen, wir reformieren, wir verändern das, wenn das Grundprinzipien der EU sind, wo wir also beigetreten sind. Natürlich unter falschen Voraussetzungen und Lügen und so weiter. Das ist ein eigenes Thema. Aber wie gesagt, also die Politik, die Parteien gehören mehr kontrolliert, es gehört mehr direkte Demokratie. Die Schweiz ist natürlich das Muster, wie Inge Rauscher gerade gesagt hat, also das Vorbild. Dort kann wirklich eine Partei nur solche Sachen ausarbeiten, nur solche Gesetzesvorschläge ausarbeiten, die vom Bürger mitgetragen werden, weil sonst wird es vom Bürger gestürzt. Und da ist die Hürde für verbindliche Volksabstimmungen, ist dort nicht groß. Ich glaube, bei einfachen Sachen 50.000 kann man sammeln, aber nicht so wie bei uns. Mit einem großen Aufwand, mit Notaren auf der Straße, so wie wir das finanzieren mussten, oder aufs Bezirksamt gehen mit Ausweis, da kann man einfach die Unterschriften sammeln und auch über einen viel längeren Zeitraum. Und das Amt überprüft dann die Richtigkeit der Unterschriften und das Ganze wird dann in eine Volksabstimmung münden, die für die Politik rechtlich verbindlich ist. Und das kann ich mir auch in Österreich vorstellen. Und ich glaube, wenn man einmal vergisst, die Angst vor der eigenen Courage oder vom Bürgermeister oder sonst irgendwie vom Nachbarn oder dass man schief angeschaut wird oder dass man irgendwie bezeichnet wird, dass in irgendeiner Ecke geworfen wird. Wenn jeder einmal mutig nur mit seinen Nachbarn einfach redet, was es für einen Eindruck hat, so mache ich das. Also wenn ich
wenn ich mit jemand spreche, automatisch, wenn er sie über, die meisten regen sie auf über die Politik, dass sie mit irgendwas unzufrieden sind. Und da kommt man natürlich automatisch immer aufs I, zumindest sehr schnell auf die EU zu sprechen, auf das EU-demokratische Defizit, auf die Rechtsetzung und auf den ganzen Vertrag und die ganzen Implikationen, auf die ganze Rechtsprechung, auf das Verfassungs-, also auf den Europäischen Gerichtshof. Und da kommt man eben sehr schnell auf die EU-Kritik zu sprechen, und das teile ich einfach den Leuten mit und sage einer, wenn alle Bescheid wissen und dann alle, die Politiker haben ja die Pflicht eigentlich ständig dem zu versuchen zu erkennen, was die Bürger eigentlich für Politik wollen, weil jeder kann ja nur frei sein, wenn er weitgehend und unter solchen Gesetzen lebt, die er mittragen kann. Und die Politiker, die Beauftragten des Volkes, sind ja eigentlich verpflichtet, immer zu erkennen, was will das Volk und nicht was will die Partei. Also was sind die Interessen der Partei, dass man die Posten erhält oder dass man sonst irgendeinen Interessensgruppen dient, wie es ja offensichtlich in Österreich so gehandhabt wird. Und ich kann nur jeden sagen, nicht nur ranzen, sondern auch etwas unternehmen. Nicht nur nörgeln und auch wenn unter vier Augen du, dann klopfen wir alle auf die Schulter. Von oben bis unten, ich will da keine Namen nennen, aber wie mehrere Leute sind, unlängst habe ich das wieder erlebt, auf einmal kommt jemand herein bei der Tür, den hat derjenige erkannt als einen hohen Vorgesetzten und hat gesagt, psch, psch, da kommt wer, und ich habe gerade über die mögliche Privatisierung meines Betriebes mit ihm diskutiert, und der ist reingekommen und ich habe munter weitergesprochen. Und der hat gesagt, ja, also das findet er auch sehr prekär, die Situation. Und also die Gewerkschaft hat sich da bis jetzt gewehrt und so weiter, aber es steht an und keiner weiß, was rauskommt, weil ja die EU alles macht und wir eigentlich nichts tun können. Und das ist dann immer auch auf höchster Ebene der letzte Satz. Wir können ja nichts tun gegen die EU, und wenn wir sie aber alle zusammentun und auch ein Rückgrat beweisen, dann kann man sehr wohl den Politiker anschreiben, man kann über Leserbriefe, man kann über Telefonate, man kann übers Internet seine Meinung kundtun, und die kriegen das mit. Letztendlich ist das Kreuz auf dem Stimmzettel, nicht? Das ist immer die Drohung, weil dann sind die entmachtet. Das Wahlrecht haben wir noch immer. Jetzt will ich vielleicht noch weitergeben.
Ja, ich gebe rüber. Zu wem jetzt?
Ich glaube, wir haben deshalb auch eine Chance, weil es genügen ja 7 Abgeordnete, die wir aus allen Parteien, 5 sagst du, sind es jetzt, meiner Zeit waren es noch 7, 5 Abgeordnete, die wir aus allen Parteien rekrutieren könnten, die den Initiativantrag im Parlament stellen können auf eine Volksabstimmung. Denn die jetzige Taktik ist im Verfassungsausschuss, dass sie das Ganze niederreden und überhaupt keine Volksabstimmung beantragen. Das heißt, diese Chance müssen wir wahrnehmen und geeigneten Abgeordneten sagen, wenn du nicht hier für die Rechte des Volkes eintrittst, dann bist du eigentlich für mich sicher nicht mehr wählbar. Und ich habe das seinerzeit zustande gebracht, wie ich die Waldviertelsanierungsgesetze durchgebracht habe, dass ich quer durch die Parteien die Abgeordneten konfrontiert habe und habe gesagt, wir brauchen das, die Regierung getraut sich das nicht zu machen, aber es ist eine gute Sache. Und wenn sie es nicht unterschreiben, dann werde ich von Haus zu Haus gehen und den Leuten neu erklären, welches Geisteskind sie sind. Und ich glaube, diese Chance haben wir auch, dass wir Abgeordneten persönlich in die Pflicht nehmen.
Ja, ich möchte gleich, anschließen. Das ist genau der Sinn der überparteilichen Arbeit, der wir uns ja seit vielen Jahren verschrieben haben und die wir auch weiter betreiben werden, dass überall eine Stimmung aufgebaut wird, zum Beispiel eben jetzt für diesen Weg des Austritts aus der EU, aber es gilt natürlich auch in vielen anderen Fragen das gleiche Prinzip. In den Parteien sind ja auch Menschen, auch in den bestehenden Parteien, das sind ja keine Monster. Das heißt, es muss auch in diesen Parteien ein Druck entstehen von unten her für ein bestimmtes Ziel, und zwar in allen Parteien, ob jetzt bestehende oder neue Parteien, in allen Lagern auch, auch in den Gewerkschaften, in den Kammern und so weiter, in der Kirche unter Umständen auch, in allen Institutionen, die eben vorhanden sind. Und nur dann wird ein Anliegen auch mehrheitsfähig. Denn das dürfen wir nicht vergessen. Der Antrag im Parlament allein genügt auch nicht. Er ist die Voraussetzung, dass ein Beschluss auf Austritt aus der EU inklusive Volksabstimmung darüber stattfindet. Aber der Antrag muss dann eine Mehrheit finden. Sonst wird er eben nicht beschlossen. Das heißt, wir brauchen auch die Menschen in den anderen Parteien, in den bestehenden Parteien. Wenn sie nicht mitstimmen, dann kommt der Antrag nicht zustande. Also der Antrag vielleicht, aber eben nicht die mehrheitliche Beschlussfassung. Und daher ist es wichtig, dass wir parteimäßig keine Grenzen machen, für alle Seiten offen sind, damit eben diese Mehrheitsfindung eines Tages stattfinden wird.
Ich höre den ganzen Abend hier so zu. Wir haben Schweizer Modell gesagt, die Demokratie, mehr Volksbefragungen, das Volk soll mitbestimmen. Warum hat die EU, wir können ja heute sagen EU-Diktatur, die haben wir halt definitiv, warum ist das Projekt EU nicht sofort angefangen und hat gesagt, wir gründen erst eine EU, wenn wir auch die Völker in Europa auch eine Volksabstimmung geben lassen? Da fängt es doch schon an, das Gerüst ist doch meines Erachtens nicht richtig aufgebaut. Ist das ein Witz oder wie sehe ich das?
Na, ich schließe mich da ganz den Professor Schachtschneider an, der hat gesagt hat, das würde nie durchgehen. Wäre rechtlich notwendig, dass man die Völker fragt, und das würde nie durchgehen. Es gäbe immer ein Volk, das Nein sagt. Zur EU ist ja schon gemacht worden. Ich erinnere an den Vertrag über eine Verfassung für Europa 2005. Da wurde Frankreich und Holland gefragt und die haben Nein gesagt, und das Ganze ist dann so gemacht worden, dass man einfach einen neuen Grundlagenvertrag diskutiert hat, und dann hast du Kassen, wir brauchen einen Reformvertrag, und dann wurde es der Vertrag von Lissabon, wo eigentlich dann der alte Vertrag eingearbeitet wurde mit einigen kleinen Abstrichen. Also der ganze Vertrag über eine Verfassung für Europa ist de facto der Lissabon-Vertrag, und die Bürger wurden einfach übergangen. Die Franzosen und die Holländer wurden übergangen, und ich glaube auch die Iren haben halt zweimal nachgesagt, die mussten dann ein zweites Mal abstimmen, und denen hat man Versprechungen gegeben. Es wird immer mit viel Geld die Leute angelogen. Auch bei uns in Österreich hätten wir nie die 66,6% gemacht, wenn da wirklich dargelegt worden wäre, ein Versuch gemacht worden wäre, überhaupt zu beschreiben, was der Beitritt in die EU für unsere Bundesverfassung überhaupt bedeutet, was im Maastricht, damaligen Maastricht-Vertrag überhaupt drinsteht. Und das ist ja auch verfassungswidrig, nicht nur demokratiewidrig, sondern auch verfassungswidrig, da bin ich ganz einer Meinung mit Professor Schachtschneider, weil man kann einfach nicht die Bundesverfassung ändern ohne Text. Es wird die Bundesverfassung gesamt geändert, ohne dass man einen Text festgelegt hat, wo die Leute darüber abgestimmt haben. Es hat zwar Volksabstimmung gegeben, aber über was? Nur über den Gesetzesentwurf der Regierung, aber nicht über die Änderung der Bundesverfassung. Und dann auch darüber hinaus haben uns ja die damaligen Politiker ja das Blaue vom Himmel versprochen. Nicht? Also die Neutralität bleibt, der Schilling bleibt, die Konzerne werden nicht abwandern, die Arbeitsplätze werden gesichert, die Löhne werden steigen, uns wird es besser gehen, und wir werden da in eine super Zukunft kommen. Natürlich, ich war auch dafür gestimmt, weil ich einfach gar nichts Konkretes gelesen habe, was da dagegen sprechen würde. Und ich mir überhaupt glaubt, was die Deutschen machen, muss immer gut sein. Und habe einfach ja gesagt damals, ja, muss ich leider zugeben. Und habe ihn jetzt später dann auf Dinge auch schon gestoßen und habe dann das erste Mal Kritik gelesen, und zwar schon vorher, habe da eine Initiative für mehr direkte Demokratie, aber einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe ich da unterstützt. Und wir haben auch schon vorher einiges gemacht und haben dann eben seit fast 20 Jahren arbeite jetzt für mehr direkte Demokratie, und ich glaube, ich werde das auch immer machen. Auch wenn das jetzt nicht gleich zum Ziel führt, und ich kann mir da nur der Inge Rauscher anschließen, Es muss ein breiter Druck von unten kommen, quer durch alle Parteien. Natürlich genügt es nicht, eine kleine Partei zu wählen, weil ja die nie die Mehrheit haben wird. Das muss überhaupt. Alle müssen schon mehr Druck, mehr und mehr sagen in den Kommunen, in den Gemeinden, in den Ländern und auf allen Ebenen.
Ja, ist ja. Nein, wir können ruhig überziehen. Wir haben heute keinen Stress. Da können wir ganz relaxed entgegennehmen. Meine nächste Frage ist natürlich, Europa. Europa, wer sind die Machenschaften? Ist Europa wirklich Europa oder ist Europa doch mehr delegiert von Amerika? Das muss man ja schon mal fragen hier. Wenn wir Menschen aus der Geschichte lernen sollten, wissen wir, dass der Kapitalismus auch dementsprechend Lobbyismus immer beinhaltet und irgendwann ein System auch auf diesem Grunde des kapitalistischen Systems zusammenbrechen wird. Und da stehen wir ja auch in einer Schneideweg heute im Jahre 2016. Jetzt mittlerweile, ich bin gespannt, was in diesem Jahr alles noch passiert. Wir werden nicht schlau aus der Geschichte. Warum können wir nicht Stopp sagen? Im Übrigen, die Deutschen durften nicht abstimmen. Das möchte ich nochmal sagen. Und wir haben jetzt schon wieder einen Gast hier, so sehe ich. Und zwar, das ist der Franz Josef. Wir haben heute Franz und Josefs hier als Gäste, viele da. Franz Josef Suppan, soweit ich weiß, einen wunderschönen guten Abend.
Einen wunderschönen Abend, Klaus, und ganz, ganz liebe Grüße an die Inge Rauscher. Ich habe mit ihr, glaube ich, im Mai telefoniert und die Flyer bestellt, dass wir sie verteilen haben können. Und sie hat in meine persönliche Erfahrung einen wesentlichen Input gegeben, nämlich, dass es möglich ist, sich auf die Füße zu stellen und innerhalb des Rechtsrahmens eine Möglichkeit zu suchen, das Unrecht zu beenden. Und dafür möchte ich ganz, ganz ausdrücklich danken.
Sehr nett, danke vielmals. Der Herr Professor Wohlmeier, glaube ich, wollte was sagen. Es ist die Frage aufgeworfen, was ist überhaupt Europa? Und wie weit wird es von den USA dominiert, beherrscht oder ins Leben gerufen, wie auch immer? Und ich glaube, das ist doch eine sehr wichtige Frage und der Herr Professor wird dazu was sagen, bitte.
Ja, ich musste dazu sagen, dass wir nach 1945 eine Beherrschungsstrategie entwickelt haben. Die Russen haben sich nicht eingliedern lassen in das, sagen wir, kapitalistische System, Weltbank, Währungsfonds und. Wir haben den Kalten Krieg gehabt. Und daher wurde Westeuropa als Schaufenster der westlichen Gesellschaftsgestaltung ausgebaut. Und das war unser Glück. Nach dem Zusammenbruch des Russischen Reiches, also der Sowjetunion, hat man diese Hemmungen fallen gelassen und hat gesagt, so, und jetzt sind wir die Herren der Welt und wir können die Europäer voll in die Pflicht nehmen. Dazu kommt noch, dass die Deutschen noch immer formell keinen Friedensvertrag haben, dass aufgrund des Gestattungsvertrages die Militärbasen der Amerikaner völlige Freiheit haben in ihrer Gestaltung, in den Bewegungen von Mannschaft und Material zwischen ihnen. Und sie müssen auch wissen, dass die ganze Logistik des Irakkrieges, der Irakkriege, das waren ja drei Golfkriege und zwei Irakkriege, wurde von Rammstein aus gefahren, aus Deutschland. Und mir hat eine Bekannte, die befreundet ist mit einem Mitglied des M15, des britischen Geheimdienstes, gesagt, er hat gemeint, wenn die Frau Merkel nach Washington fährt, fährt sie zur Befehlsausgabe. Und dieses Beherrschungssystem wird über die NATO gestaltet und die ein Großteil der Mitgliedstaaten sind Mitglied der NATO. Und statt das Angebot der Russen anzunehmen, dass sie den Warschauer Pakt beenden und gleichzeitig beendet der Westen die NATO, weil sie nicht mehr gebraucht wird. Hier ist das Gegenteil gelaufen. Die NATO wurde entgegen allen mündlichen Versprechungen an die russischen Grenzen hin ausgeweitet. Und jetzt findet eine reine Eingreisungspolitik statt, nicht? Und da wird Kriegshetze betrieben. Wir haben gesagt, Bedrohung der Russen, wir müssen aufrüsten. Das heißt, damit machen die USA große Waffengeschäfte und die Deutschen auch die Franzosen. Und wir treiben eigentlich die Russen in Richtung Aggression. Mein Großonkel war der Bundeskanzler Julius Raab, der entgegen den westlichen Bestrebungen, zum Beispiel Konrad Adenauer, hat gegen unsere Neutralität und gegen den Staatsvertrag fest intrigiert. Da gab es erst nachher eine Versöhnung, wie das Ganze durch war. Der hat immer gesagt, man soll den russischen Bären nicht unnötig in den Schwanz zwicken. Und ein zweites, dass ein kranker Bär gefährlicher ist wie ein gesunder Bär. Und wenn Sie jetzt bedenken, dass wir die Russen durch diese blödsinnigen Sanktionen so schädigen und gleichzeitig die Leute zu Hause aufwiegeln, dass es also bereits Teilaufstände gibt und dass die USA in ihrem Budget die Erneuerung der Atomwaffen in Europa haben, das heißt in Deutschland, dann muss man sagen, brauchen wir das, sind die verrückt? Denn etwas gibt im militärischen Bereich, in der Atomstrategie, dass der den Erstschlag führt, ist im Vorteil. Und daher besteht die große Gefahr, ich traue das dem Taktiker Putin nicht so sehr zu, aber dass die Militärs sagen, bevor die Eingreisung vollkommen vollendet ist, schlagen wir zuerst zu. Und dann haben wir einen dritten Weltkrieg. Das heißt, wir provozieren derzeit noch dazu einen dritten Weltkrieg, weil wir uns wie Vasallen der USA benehmen, die das brauchen. Und da wollte ich Ihnen noch etwas ganz kurz sagen, weil man es sehr einfach versteht. Dieser Staat hat formell bereits 18,7 Billionen Schulden. Das sind Millionen mal Millionen. Das kann man sich ja kaum mehr vorstellen. Der US-Rechnungshof hat alle Schulden zusammengezählt, die in den USA aufgelaufen sind, und ist auf 65 Billionen gekommen. Das ist schon durch die Presse gegangen, aber untergegangen. Dieser Staat hat nur drei Möglichkeiten, aus dieser Klemme herauszukommen. Das erste ist, er begeht Weltbetrug und wertet 1 zu 10 ab. Dann haben halt die Dollarguthaben ihren Wert verloren. Das haben sie ja schon einmal bei der Kündigung des Goldstandards gemacht. Das war Gesetz und Regel, dass Dollar gegen Gold eingetauscht werden konnte, zwar nur über die Nationalbanken, aber das. Und das hat man einseitig gekündigt und hat die Wechselkurse freigegeben. Das war eigentlich ein Weltbetrug und niemand hat sich getraut, dagegen aufzutreten. Also das erste wäre diese Abwertung. Das zweite wäre, dass sie einen Krieg provozieren. Das haben sie schon zweimal getan, um mit Gewalt das System einzufordern und aufrechtzuerhalten. Und ich weiß das aus meiner eigenen Jugend. Ich habe das Ende der Nazizeit erlebt. Gegen Ende wurden sie am brutalsten, weil sie geglaubt haben, dass sie das früher erfolgreiche System für sie erfolgreiche noch aufrechterhalten können. Und das dritte wäre ein Weltwährungsabkommen, ein faires, das wir einfordern können. Das habe ich auch in meinem Manifest festgehalten, dass wir sagen, wir ordnen die Weltfinanzarchitektur vollkommen neu. Es muss zu einem Schuldenschnitt kommen, zu einem Schuldenverzicht, denn das Geld wurde ohnehin, der wirklich Reichen wurde ohnehin aus der Luft geschaffen. Wir haben ein Kreditsystem, dass wenn ich jemanden Kredit gebe, schaffe ich automatisch Geld. Einen Schuldenschnitt, das zweite, die Wechselkurse nach der Kaufkraftparität festlegen, dann sind sie fair. Das dritte, dass wir, was die Zahlungsbilanzen betrifft, sowohl bei Überschüssen als auch bei Defiziten ein Penale, also eine Strafzahlung einheben, damit ist die Tendenz zum Ausgleich der Zahlungsbilanzen da. Und das vierte, dass wir im Welthandel endlich das, was Rauscher schon erwähnt hat, nicht nur das Bestimmungslandprinzip einführen, sondern dass wir die ökologischen und sozialen Produktionsmethoden, die sogenannten PPMs, die Processing and Production Methods, kontrollieren und einfordern. Und wenn einer die Standards des Bestimmungslandes verletzt, muss er entweder eine Ausgleichsabgabe zahlen oder er muss mit einem Importverbot rechnen. Nur so können wir unsere Gesellschaften sinnvoll absichern und unseren Lebensstandard. Was jetzt läuft, ist eine Preisgabe. Englisch nennt man das Race to the Bottom, ein Wettbewerb, der nach unten führt. Ich bringe nur ein drastisches Beispiel. Wenn ich bei vollkommenem Technologietransfer, kriegen also alles geliefert, mit de facto Sklavenarbeit Dinge produziere, wenn ein chinesischer Arbeiter 60 Euro im Monat bekommt, 60 Dollar, entschuldigen, das sind 50 Euro im Monat, jetzt sind es wieder 60 Euro im Monat bekommt, dann ist automatisch diese Produktion konkurrenzfähig.
Christoph Hörst, glaube ich, war es. Er hat gesagt, wir sind schon im Dritten Weltkrieg. Und ich finde es sehr traurig, wenn ich jetzt so mal überlege, die Vergangenheit, Sie haben es gerade so schön aufgesagt mit Adenauer, Sie haben die Geschichte ein bisschen aufgedeckt. Wir sitzen eigentlich in einem Krieg und die Menschen wissen das gar nicht. Die Waffenproduktion, Amerika verdient einen Haufen Geld, Deutschland einen Haufen Geld. Ich weiß nicht, wie es mit Österreich geht. In Österreich laufen Kriegsmaschinerien durch, keiner berichtet drüber. Die Medien berichten auch nicht wirklich drüber. Selbst bei Ihnen hier mit dem EU-Austritt wird viel zu wenig getan. Das heißt doch, sie sind alle gekauft worden. Und die Lösung ist nur, dieses Schlüssel-Schlüss-Prinzip zu öffnen und zu sagen, so kann es in Zukunft nicht mehr weitergehen. Wir müssten eigentlich, glaube ich, alle ein bisschen ungehorsam werden. Der friedlichste Weg, glaube ich, manchmal ist, aber das tun ja die Menschen halt nicht, man sollte mal einen Generalstreik machen, 1, 2, 3 Tage. Ich glaube, dann wird man auch schon ein bisschen mehr hinschauen. Ist man friedlich, bleibt zu Hause. Aber im Nacken ist das große Thema der Angst. Die Menschen haben einfach Angst um ihren Job, ihre Existenz. Wir haben gerade gesagt, Geld wird aus dem Nichts geschaffen. Eigentlich laufen wir eine Illusion des Geldes hinterher. Sie ist aber wichtig, weil sie ja anerkannt ist in diesem System. Aber es ist eine Illusion. In Zukunft, laut EU-Vertrag, sollte 2017/18 bargeldlos alles laufen. Alles schon verabschiedet. Wohin gehen wir? Was ist denn hier los? Wer kann denn so blauäugig sein und gegen die Wand knallen? Und ach, ich gehe nochmal gegen die Wand und nochmal gegen die Wand. Nee, da muss man doch mal einen Stopp sagen können. Nee, eigentlich sollten doch meines Erachtens die Medien mehr Aufklärung machen. Aber, Pünktchen, 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 mehr brauche ich für mich heute da gar nicht zu sagen. Ich schaue nochmal in der Runde, ob es noch Fragen gibt. Bitte, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, liebe Leute, oder Anregungen, dann kommt in den Wartebereich herein. Da sehe ich, der Thomas ist da und ich begrüße Herrn Thomas, einen wunderschönen guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend. Bevor ich zu der Thematik heute komme, will ich doch vielleicht einen Punkt was Positives reinbringen. Und zwar kann ich eine DVD empfehlen. Moment, mein Telefon. So. Und zwar heißt die DVD Neue Energietechnologien mit Untertiteln Energieprojekte für eine neue Welt. Im Kopfverlag ist das rausgekommen. Es gab nämlich Mitte des Jahres heuer einen Kongress zu dem Thema, wo auch der Professor Turto war, aber viele andere auch, wo es auch hocheffiziente neue Heizsysteme gegeben hat, Energiegeneratoren neu festgestellt, also Magnetmotoren ähnlich. Also kann ich nur empfehlen, Neue Energietechnologien im Kopfverlag. So, und heute zum Thema. Ein Problem ist, was ich sehe, auch diese vollkommene Verantwortungslosigkeit, sobald es in höheren politischen Ämtern nach oben geht. Ich als Privater, wenn ich ein Auto anmelde, da wird mir angeboten, Rechtsschutzversicherung, 6 Euro im Monat, bla bla bla, dann Privathaftpflichtversicherung, wenn ich irgendwo wem unabsichtlich beschädige, damit ich privat das nicht zahlen muss. Überall gibt es Versicherungen. Aber sobald ich irgendwie, weiß nicht, Bürgermeister, Landeshauptmann, höher bin, in der EU ist ja ganz schlimm, kann ich erzählen, was ich will. Ich kann die Leute belügen, die Leute lassen sich auch belügen, komischerweise oder interessanterweise, weil es müsste schon jeder mitgekriegt haben, was da abgeht. Und trotzdem werden sie immer wieder, geht die Mehrheit zur Wahl und wählt die. Und ich weiß nicht, wie man gegen diese Masse ankommen kann, die immer wieder die wählen, wo sie eigentlich eh schon wissen, dass nichts Gutes dabei rauskommt. Das ist auch so ein Hauptpunkt. Und die Lösung dazu, die weiß ich nicht. Ne? Ja, das wäre mal ein Punkt von mir, diese Verantwortungslosigkeit.
Danke dir, Thomas. Ich weiß nicht, ob jemand da was zu sagen möchte.
Eine Idee habe ich noch, das mir vorhin nicht eingefallen. Man soll natürlich das Konsumrecht nutzen. Das ist eine ganz starke Sache. Man kann sich überlegen, ob man die Konzerne unterstützen möchte oder ob man den kleinen Händler oder den Mittelbetrieb fördern möchte. Also ich mache das weitgehend und auch bei den Lebensmitteln schaut, dass die von der Umgebung kommen und dass den Tieren dort artgerecht gefüttert werden und nicht Gentechnik verwendet wird oder dass man Bio-Sachen kauft. Man muss ja nicht jeden Tag das billige Fleisch essen, da ist ja lieber einmal in der Woche was Gutes. Und das, was ja viel nahrhafter ist, und das kann man sich auch besorgen, wo man weiß, dass die wirklich ehrlich sind. Nur ein Tipp, was man ändern kann.
Möchtest du auch noch was sagen?
Ja, es ist vorhin das mit dem Bargeldlosen Leben eigentlich mehr oder minder gefallen schon vom Klaus. Ich glaube, es geht auch darum zu erkennen, was da eigentlich bezweckt wird mit solchen Maßnahmen. Es geht einfach um Herrschaft. Ja, das ist nämlich dann wirklich Faschismus. Ein Wort, das ja mit rechts und links eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern Politik mit Gewalt durchzusetzen. Das ist eigentlich nichts anderes. Man nimmt den Menschen jeglichen eigenen Gestaltungsspielraum. Es gibt ja da ganz furchtbare Projekte auch, dass das mit einem Chip unter die Haut zum Beispiel dann ersetzt werden soll, das Bankkonto, so dass man überhaupt nirgends mehr etwas kaufen kann, wenn dieser Chip quasi, über den man ja nicht einmal selber dann mehr kontrollieren kann, wenn man den nicht vorweisen kann. Es geht einfach um Herrschaft, um Abhängigkeit, um Ausbeutung. Und daher ist es auch wichtig, dass man sich gegen solche Projekte auflehnt. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und nicht immer von Haus aus sagen, es wird eh nichts nutzen, die machen eh, was sie wollen und wir sind eh so ohnmächtig. Deshalb, weil wir das sagen, sind wir es. In Wahrheit sind wir es gar nicht, wenn wir uns ausreichend dagegen wehren. Und zum Beispiel, ein gutes Beispiel war die Handy-Einführung. Ich muss das jetzt so sagen, viele haben ein Handy, ich habe keins. Obwohl ich eine bundesweite große Organisation seit Jahren auf die Füße gestellt habe, weil es macht die Menschen abhängig. Sie können ohne Hände dann nicht mehr existieren und das sind eben alles Methoden und es wird dann zum Zwang, weil es ist nicht wahr, dass solche Dinge freiwillig sind, weil alle anderen Möglichkeiten zu telefonieren, wenn man unterwegs ist, werden dann abgedreht. Und das ist bei diesem bargeldlosen Einkauf so ähnlich. Man muss sich wehren dagegen, bevor das allumfassend wird und dann ist es für alle schwer herauszukommen. Zum Beispiel jetzt beim Internet-Einkauf. Der Internet-Einkauf wird jetzt sehr massiv forciert von vielen Seiten und ich kann nur warnen davor, auch das wird zu einer völligen Ausdünnung der Geschäftsstrukturen in den kleinen Orten vor allem führen, der kleinen Erzeuger. Das ist genau der falsche Weg. Es ist halt bequem, einfach nur wo am Knopf zu drücken und dann lasse ich mir das ins Haus kommen. Aber wer überlegt das enorme Verkehrsaufkommen, das zusätzliche, das dadurch entsteht, die enorme Verpackungslawine, die da zusätzlich auf uns zukommt und auch die Unmenschlichkeit im Kontakt. Wir sind da nicht mehr, Einkaufen ist ja auch ein kultureller Akt und ein sozialer Akt. Man kann mit Menschen sprechen, man kann sich beraten lassen, man trifft andere Leute, dann spricht man auch gleich über andere Dinge. Es ist soziales Verhalten und das wird uns dann alles genommen. Aber wir dürfen es uns auch nicht selber nehmen lassen und dabei mitspielen. Also wir werden auch in dieser Richtung weiter Aufklärung betreiben, wie wir das bei vielen anderen Themen die letzten Jahre ja auch gemacht haben. Aber wichtig ist auch selber nachzudenken, ein neues System bis ans Ende durchzudenken und nicht am Anfang zu sagen, es hat diesen einen Vorteil, es ist bequem und es ist vielleicht vordergründig billiger. Aber dieser Preis, der hat auf der anderen Seite einen ganz anderen Preis, der uns alle viel mehr trifft. Und so ähnlich ist das bei vielen Dingen. Denken kann man aber nicht lernen in gewisser Weise. Das ist eine Verpflichtung für jeden von uns und die müssen wir irgendwie auch empfinden. Sonst wird die Welt nicht besser werden. Und das ist halt unsere Aufgabe und der müssen wir uns stellen, glaube ich.
War schon fast ein Abschlusssatz, sage ich bald. Ja, also gute Worte. Ja, Inge Rauscher, Herr Schramm, Wohlmeier und der Herr Schramm heute da. Wie geht's bei euch jetzt, sage ich jetzt mal, ins Jahr 2016? Was wird jetzt am 26. haben wir schon drüber gesprochen, Januar. Wo geht's wohl hin dieses Jahr? Was ist da so Ihre Einschätzung?
Ja, weiterarbeiten an diesen Themen, die ich jetzt ja noch ein bisschen anreißen konnte. Da gibt's natürlich viele andere auch noch. Also die unmittelbare Volksbegehrensarbeit wird dann spätestens am 17. Februar abgeschlossen sein. Das ist die Frist, die das Parlament hat. Aber wie gesagt, der Austritt kann jederzeit später dann auch beschlossen werden vom Parlament. Wir werden einfach meinungsbildend weiter dranbleiben und das jetzt einmal auch wirken lassen. Man kann nie alles auf einmal machen, es kann nur Schritt für Schritt gehen. Und die erste große Bresche ist mit dem Volksbegehren geschlagen worden in diesen allmächtigen EU-Moloch. Die Parlamentarier haben gesehen, da ist ein Rückhalt in der Bevölkerung da, für den Austritt aus der EU. Und in Wahrheit hätten es ja mindestens doppelt bis dreimal so viele Bürger unterschrieben, hätten sie überhaupt erfahren davon. Wir merken das immer wieder und die Medien wissen das auch und die Politiker wissen es auch ganz genau. Der ORF hat zum Beispiel keine 2 Minuten, sage und schreibe 2 Minuten vor der Eintragungswoche im Juni über das Volksbegehren berichtet, also berichtet unter Anführungszeichen. Von einer wirklichen Erörterung und Diskussion und Pro und Contra und dergleichen war natürlich keinerlei Rede. Also das heißt, das ist also eine relativ gut abgesicherte Schätzung, dass ungefähr ein Drittel bis vielleicht sogar die Hälfte aller Österreicher gar nicht wusste, dass es das Volksbegehren Ende Juni gab. Ja, also muss man auch die erzielte Unterschriftenzahl entsprechend hochrechnen. Und wir sind dann nachher auf etwas draufgekommen, was doch ungeheuerlich ist. Der ORF ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen, ein staatliches Unternehmen, das natürlich Gesetzen unterliegt und ist verpflichtet zur objektiven, neutralen Berichterstattung über alle Angelegenheiten des öffentlichen Lebens. Aber es ist ein Passus im ORF-Gesetz drinnen, wo steht, der ORF ist verpflichtet dazu, die Europäische Union in positivem Lichte darzustellen. Das muss man sich vorstellen. Dieses Gesetz haben natürlich auch wieder Politiker gemacht. Und auf das redet sich der ORF aus. Und wir haben auf jeden Fall nächstes Jahr vor, weil gefallen ist, wie geht's weiter? eine Klage beim Verfassungsgerichtshof einzureichen gegen diesen Passus. Weil sonst wird ja das auf alle Ewigkeit so bleiben, dass sie verpflichtet sind, die EU positiv darzustellen. Und das steht ja in krassem Widerspruch zur Objektivität, Neutralität und ausgewogenen Meinungsvermittlung. Also das ist einer der Schritte, der auch wichtig ist, denn der ORF ist natürlich nach wie vor das bei weitem meistverbreitetste Medium in Österreich.
Ja, ich wünsche mir das auch, dass man diese Diskussionen vor allem öffentlich macht. Inge Rauscher, diese Truppe, die heute hier sitzt, die würde ich am liebsten im ORF sehen wollen, mit den Parteien. Und warum? Bei uns heißt das hier Politik zum Anfassen. Warum verstecken die Leute sich? Das muss man hier einfach mal festhalten. Nee, wenn wir eine freie Meinung haben, dann sollen wir sie auch so nach außen in den Medien tragen. Aber wenn wir sie nicht haben, dann fordere ich die Politik aus, es in den ORF, in den großen Medien auch zu sagen, dass wir keine freie Meinung haben, dann wissen wir zumindest, wo wir Menschen, Bürger stehen. So denke ich zumindest. Ich weiß nicht, Herr Wohlmeier, vielleicht noch einen Satz?
Ich würde mir fürs Jahr, dieses Jahr, das begonnen hat, wünschen, dass wir, dass die Abgeordneten monatlich in ihrem Wahlbereich Rede und Antwort stehen müssen. Das wäre eine unglaublich gute disziplinierende Maßnahme. Und das Zweite, was die Norweger sehr klug eingeführt haben, dass alle Abgeordneten in ihrem Bereich, für den sie im Parlament zuständig sind, jährlich mindestens eine Woche einen Fachkurs absolvieren müssen, wobei öffentlich angeschlagen wird, wo und bei wem sie waren, damit sie nicht auf Urlaub fahren und das als Fortbildung deklarieren, was auch drinnen wäre. Und die dritte Sache, dass wir einfordern und verwirklichen, was die Schweizer bei allen grundsätzlichen Gesetz, also größeren Gesetzesvorhaben haben, nämlich ein Abstimmungsbüchlein, das öffentlich finanziert wird, wo die für und die dagegen sprechenden Dinge objektiv festgehalten werden und wo jeder Bürger sogar das Recht hat, sich einzubringen und eine Darstellung zu überreichen. Ich glaube, das wäre wichtig.
Ich sehe hier nämlich noch zum Thema, wird hier noch geschrieben, aber vielleicht geben wir ihm noch mal kurz das Wort. Das ist der Josef Breinessel. Josef Breinessel, bitte. Da kommt jetzt nichts. Noch mal kurz ein aussteigen, dann passt es. In der Zeit lese ich noch mal kurz was vor von Josef Breinessel selber. Auch in dieser Diskussion wurde nicht ausreichend über die Differenzierung von Politik und Wirtschaft und Politik und Kultur bzw. Wirtschaft und Kultur. Die Schweiz als Vorbild hinzustellen ist nicht okay, weil auch dort die Differenzierung der gesellschaftlichen Ebenen umgesetzt wurde. In der Schweiz nicht umgesetzt ist, so schreibt er. Ja, vielleicht warten wir noch mal kurz auf meinen Breinessel. Oder ja, Thomas möchte noch was sagen. Thomas, bitte.
Ja, in der Schweiz gibt es auch Medien und Massenmedien und Wirtschaftskonzerne, die beeinflussen, was im Fernsehen kommt. Und dadurch sind natürlich die Leute genauso beeinflusst wie bei uns, bei den Entscheidungen, die sie noch angeblich frei treffen können. Zum 26. Jänner habe ich was. Da gab es die weltweit erste Fernsehübertragung. Und gestern habe ich in ZDF Info gesehen, ein Haupterfinder des Fernsehens war schockiert über das, was wenige Jahre nach Einführen des Fernsehens dort gelaufen ist und hat seinen Kindern verboten, Fernsehen zu sehen. Er hatte die Version eben, dass dort Wissen vermittelt wurde, genauso wie es wir eigentlich haben, dass dort Wissen und Informationen, richtige Informationen vermittelt werden, und er war schockiert, was dann draus geworden ist. Und deswegen habe ich auch vorhin diese DVD erwähnt, wo wirklich spannende, auch praktisch umsetzbare Sachen schon gezeigt werden und die man zum Teil umsetzen kann, um eben diesem System immer mehr Energie und auch Geld zu entziehen und damit in sinnvolle Projekte zu investieren.
Danke dir, Thomas, für den Beitrag. Und dann nochmal Josef Breinessel zum Thema Schweiz. Herr Breinessel, ich höre nichts. Na, da kommt der Thomas bestimmt nochmal in die Technik gehen, dann wird er nochmal gehen und wir kommen auch langsam zum Schluss, dann soll es heute auch nicht sein. Vielleicht mag der Franz Leopold Hinterndorfer noch was sagen.
Ja, es war eine schöne, lange Gesprächsrunde mit viel Input Und ich möchte natürlich ganz einfach auch die Menschen, die was da vorne an der Front stehen, unterstützen. Und somit werde ich ganz einfach mich informieren und werde von meiner Heimatgemeinde aus schauen, dass so viele Menschen wie möglich dort am 26. Jänner hinfahren, wann die Uhrzeit ist. Und wenn man da rein kann, vielleicht könnt ihr uns da nur ein paar Tipps geben, ob ein Bus, wenn das sind ungefähr 50 Menschen zum Beispiel, wenn es ein großer Bus ist, da auch beim Parlament rein können, damit man da zuhören kann. Und wenn es nicht ist, dass die Menschen das vor Ort sehen, wie das abläuft und was da eigentlich noch und ist.
Ja, also das ist natürlich eine prima Idee. Das wäre genau einer der Schritte, die man eben auch machen kann als Bürger. Bezüglich des Eintretens im Parlament gibt es ein Problem bei dieser Sitzung. Die erste Ausschusssitzung am 3. Dezember war im großen Sitzungssaal des Nationalrats. Da war viel Platz. Aber die jetzige Sitzung am 26. Jänner ist im Budgetsaal. Im Lokal Römisch 6 heißt das im Parlament, und dort sind nicht sehr viele Besucherplätze. Also wenn, dann möglichst zeitgerecht hinkommen. Wie gesagt, amtlichen Lichtbildausweis mitnehmen ist wichtig, und damit sie dann auch wirklich hinein können. Also das würden wir auf jeden Fall zusätzlich empfehlen. Aber wichtig ist es, wenn viele hinkommen, damit eben auch die Abgeordneten sehen, dass hier wirklich auch ein Interesse seitens der Bürger da ist, wie diese Sitzung jetzt ablaufen wird. Und ich danke Ihnen schon im Vorhinein für Ihre diesbezüglichen Bemühungen.
Ja, super. Und jetzt nochmal Herr Breinessel, jetzt ist er nochmal da. Und bitte, zu Thema Schweiz war noch was offen.
Jetzt geht's, oder?
Wunderbar.
Ja, ich wollte nur sagen, mir fällt bei diesen Diskussionen immer auf, dass gesellschaftliche Ebenen sehr wenig differenziert werden, und das war auch diesmal wieder der Fall, und ich möchte das einbringen, um zum Nachdenken anzuregen. Und in der Schweiz ist eben diese Differenzierung auch nicht gegeben. Und zwar, es wird sehr wenig gesprochen darüber, über die Differenzierung von Politik und Wirtschaft. Das ist ganz extrem, dass nur politische Parteien da auch Wirtschaftskammern, Arbeiterkammern und alle Kammern dominieren. Und es wird sehr viel über die Differenzierung von Religion, also Grundwerteebene, und Politik gesprochen. Aber zwischen Politik und Kultur und Kultur und Wirtschaft wird sehr wenig gesprochen. Und da möchte ich nur einen Hinweis geben. In Grein, wo ich zu Hause bin, hat es bis 1938 eine dementsprechende Kultur gegeben. Da ist der Bürgermeister der politischen Gemeinde in das Haus der Stadtkommune gegangen, und die Sparkasse hat der Stadtkommune gehört, und das ist ein kultureller Bereich, der dann später komplett verschwunden ist. Und ich möchte anregen, eben über eine neue, moderne Form kultureller Institutionen zu reden, weil ich den Eindruck bekomme und immer stärker bekomme, dass in der Politik eine Lösung diesbezüglich schwer möglich ist. Und in der Schweiz als Vorbild, das war die Schweiz eben, in der Schweiz sehe ich diese Kultur auch verschwinden, wie sie in Österreich verschwunden ist. Und ich würde die Schweiz daher persönlich nicht als Vorbild sehen.
Dankeschön dazu.
Ja, es sind einfach alle Wege wichtig. Sie sagen das ganz richtig. Natürlich ist es nicht nur die politische Ebene, aber ein Volksbegehren ist halt ein politisches Mittel, und daher mussten wir uns sozusagen diesem Bereich stellen und müssen das natürlich auch weiter tun. Aber andere Ebenen sind genauso wichtig, und jeder muss halt selbst überlegen, wo er sich einbringen möchte und wo er auch aufgrund seiner Fähigkeiten vielleicht auch am besten geeignet ist dazu. Und wie gesagt, ja, das mit der Differenzierung, ja, da haben Sie vielleicht recht, aber das liegt in der Natur des Mittels, das wir eben jetzt gewählt haben, diesen Moloch EU einmal aufzubrechen von unten her. Und es ist doch interessant, welche Reaktionen wir hatten, vor allem nach der Eintragungswoche Anfang Juli. Das hat international enorme Wellen geschlagen. Ich bin bombardiert worden mit Interviewanfragen von zahlreichen europäischen und auch außereuropäischen Ländern. Das ist bis hin zu Al Jazeera zum Beispiel gegangen, die mich um eine schriftliche, ausführliche Stellungnahme zum Volksbegehren gebeten haben. Bis Russland natürlich, Russia Today hat mehrfach gesendet, Live-Berichte von Interviews von uns. Also man sieht, wir haben das schon gemerkt, das ist nicht umsonst, solche Wege zu versuchen. Man muss sich da ein bisschen an der Natur orientieren. Man muss viele Samen ausstreuen, damit ein Teil davon aufgeht. Und in der Natur wächst auch nichts schnell. Es dauert alles eine gewisse Zeit. Das sind organisch wachsende Bereiche. Und ich glaube, das müssen wir hier auf die gesellschaftspolitische, wenn man jetzt so will, Ebene oder kulturelle Ebene auch anwenden. Man braucht Geduld und man braucht Beharrlichkeit. Und es geht nur schrittweise. Und die Erfahrungen, die man dabei macht, die entwickeln uns dann weiter. Und jeder geht dann eben den Nischenweg, der ihm persönlich am meisten liegt. Also bei Ihnen ist es eben die kulturelle Ebene, wie Sie gesagt haben, und auch das ist sehr, sehr wichtig.
Ja, jetzt noch mal zur Kultur was.
Ich sage, danke, dass Sie es angesprochen haben. Ich sage immer, Kultur ist nach Werten gestaltete Gesellschaft und Natur. Und da möchte ich einbringen, was ich als Sekundarschüler in der Schweiz gelernt habe, nämlich eine ganz starke Erziehung in Gemeinschaftsethik. Und ohne diesen Untergrund der Gemeinschaftsethik werden wir es ganz einfach nicht schaffen. Und daher war ich immer auch ein ganz großer Befürworter des Ethikunterrichtes in den Schulen, aber überlegt. Gut, danke herzlich.
Ja, ich habe auch zu danken. Jetzt nochmal den Herrn Schramm, den wir schon lange nicht mehr gehört haben. Jetzt gehen wir mal, ja, und dann kommen wir langsam wirklich zum Schluss, denn ich glaube, jetzt haben wir lang genug geredet dann, ne, aber nicht zu viel geredet, sondern gut geredet.
Ja, danke. Ja, inzwischen sind mir natürlich wieder 1000 Gedanken gekommen, aber irgendwann muss man schließen. Es war ja gefragt, was wir uns für 2016 vorstellen. Also vorher möchte ich doch noch kurz eingehen auf die Schweizer Frage, dass dort nicht alles in Ordnung ist, selbstverständlich. Die Schweizer müssen sehr aufpassen, dass es gibt Riesenkräfte, dass die Schweiz, die ja den Mächtigen ein Dorn im Auge ist, mit ihrer direkten Demokratie, mit ihrer wirksamen Kontrolle der Politik, mit ihrer bewaffneten Neutralität, mit der Macht des Volkes, das ist ein Dorn im Auge natürlich, und die müssen sehr ständig aufpassen, nicht in die EU gezogen zu werden oder überhaupt gesprengt zu werden. Da gibt's laufend, angefangen von Lehrplan 21, von Militärpapieren, von Entscheidungen der Regierung, die dann eben durch die verschiedenen Instanzen fallen. Das muss ja alles, eben durch die direkte Demokratie fällt alles, was ganz oben beschlossen wird. Zum Beispiel ist ja die Schweiz früher schon einmal wollte der EU beitreten. Möchte noch diesbezüglich hinweisen auf eine sehr gute Wochenzeitung, die Zeit fragen. Kann man auch im Internet anklicken, www.zeit-fragen.ch. Da kann man immer, da kommen sehr namhafte Autoren zu Wort und jetzt auch in dieser Ausgabe der Professor Köchler. Und da kann man sich gut informieren, was so läuft. Und die Leute kenne ich ein paar persönlich, die wehren sich da seit Jahren und das ist eine ganz gute Sache, und die leben natürlich von Abonnements, die machen das alle ehrenamtlich, da wird keiner reich dabei, aber die arbeiten für die Sache. Und freue mich, dass ich da mithelfen kann, immer diese Zeitung zu bewerben. Zu 2016, natürlich werden wir jetzt Gewinner die Vier-Schanzentournee, Rapid wird ins Finale kommen. Und Österreich wird im Finale der Europameisterschaft sein, wo wir natürlich Favorit sein werden. Scherz beendet. Also die Hoffnung kann man immer haben, den Optimismus. Etwas ernster, die Abstimmung in Großbritannien könnte ja gegen die EU ausfallen. Wäre natürlich ein ganz entscheidendes Zeichen auch, dass man mehr Mut haben kann in Österreich. Und auch die, Mr. Professor Köchler bezeichnet, die Völkerwanderung der Wirtschaftsmigranten könnte so ausufern,
die marodierenden Leute da uns so überschwemmen, dass also dann die Notbremse gezogen werden muss von verschiedensten EU-Ländern und Staaten und so wie Polen zum Beispiel oder Ungarn. Und wo dann die EU zumindest teilweise zerfällt und vielleicht überhaupt explodiert. Das ist zu hoffen. Also das ist auch eine Chance. Also nicht nur das Volksbegehren, es gibt ja solche Entwicklungen, die dann die breite Masse auch so mitbekommt, ohne dass sie sich jetzt, was notwendig wäre, ständig informieren über die EU-Verträge. Ich kann es nur wiederholen. Es kommt keiner daran vorbei, etwas EU-Recht sich anzueignen und schauen, was steht in den Verträgen. Es wurde ausgearbeitet, und wenn man da mitreden will und wenn man also nicht nur das übernehmen will, was in den Zeitungen da verbreitet wird, dann muss man auch ein bisschen sich bemühen. Und ich wünsche jedem vor allem Gesundheit. Ja. Gesundheit und Rück, noch einmal guten Rutsch und viel Glück im neuen Jahr.
Den Rutsch haben wir zwar schon hinter uns, also das war dann viel Glück im neuen Jahr, natürlich. Ne? Damit werde ich diese offiziellen Teil hier beenden. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an meine drei Gäste hier heute und wie gesagt, 26. Januar Richtung Wien mal hinzufahren mit Ausweisen. Und ich finde, das könnte ein wichtiger Tag für Österreich sein, und ich wünsche mir auf jeden Fall eine Veränderung für mich selber. Berufsethik, das Fach, haben wir gesagt, nicht Berufsethik, sondern das Fach Ethik. Ich komme aus dem sozialen Sektor und ich weiß, wie wichtig das ist. Und vor allem, wenn man in den sozialen Sektor reinschaut und ich als Diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger immer die Ursachen sehe und die wir überhaupt nicht angehen, überhaupt nicht, dann kann sich nichts ändern. Und ich möchte nicht immer wieder Opfer sehen in meiner Berufsbranche. Ich möchte endlich sehen, dass es da vorgeht. Und ich glaube, das sagt mein gesunder Menschenverstand, dass ich dann mit meinen, sage ich, ungehorsam irgendwo doch schon irgendwo richtig stehe. Ganz, ganz, ganz lieben Dank an euch dreien, natürlich an Okitalk, an den Rednern, an die Zuhörer, dass sie uns eingeschaltet halt haben. Euch nochmal einen guten Start alle ins neue Jahr. Recht herzlichen Dank, und vielleicht hört man sich ja dieses Jahr nochmal wieder hier auf Okitalk. Und sage jetzt hier, die offizielle Aufnahme ist damit beendet. Dankeschön, bis dahin.